Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen in der Erdbar. Und noch ein frohes neues Jahr, by the way, am 15. Februar. Wir haben den erwähnten 15. Februar, sind wahrscheinlich noch sehr liebestrunken nach dem ja immer weiter zelebrierten Valentinstag. Ist mir ja irgendwie rätselhaft, aber da sind wir nun und ich grüße dich sehr herzlich, mein lieber Stefan.
Ja, hallo Chris, einen schönen guten Abend. Ja, war jetzt mal wieder ein bisschen länger, dir auch noch ein frohes Neues nachträglich.
Ja, danke, danke, dir ebenso. Ja. Ja, wir hatten jetzt wie kann man sagen, Zwangspause, kann man das so nennen? Also wir hatten eine nicht verordnete Pause, aber sind umso fröhlicher, jetzt wieder hier zu sein.
Richtig. Ja, Zwangspause würde ich, wie man es nimmt, auf jeden Fall. Ging's nicht anders, gell? War einfach so.
Ja, genau, du hast dich zurückgezogen hinter die sieben Berge und ich war vor den sieben Bergen und zwischen den Bergen war kein Empfang. Also das ist die logische Erklärung.
Genau. Schön ausgedrückt. So passt's.
Ich habe hier als Aufschlag, wir hatten ja in der letzten Folge dazu aufgerufen, dass man uns gerne Kritik, Anregungen, Feedback, Anmerkungen, Input jeder Art schicken kann. Das ist auch geschehen und die liebe Monika hat uns einen Text geschickt und zwar zum Thema Rauhnächte. Und ich würde den Text gerne zusammenfassen, ich kann es aber irgendwie nicht, muss ich ehrlich sagen, weil der ist so schön, der hat so einen schönen erzählerischen Stil, das gefällt mir. Deswegen habe ich mir überlegt, ich lese ihn einfach mal vor und damit wir uns hier nicht in irgendwelche Querelen begeben, hauen wir später in die Shownotes dann einfach mal die Quelle noch rein, damit man jederzeit das noch nachlesen, nachkaufen, nachblättern etc. kann. Was hältst du davon?
Sehr spannend.
Prima.
Und so macht der Podcast hier Spaß, wenn es Info-Ergänzungen von anderen Leuten gibt, die einem dann oft auch noch mal viel mehr sagen, als was man eigentlich selber gesagt hat. Und ja, man sich weiterbildet genau. Vor allem. Ja, darum geht's ja eigentlich.
Ja, und vor allem, wenn man auch merkt, dass der Podcast von einigen Menschen auch sehr aufmerksam gehört wird.
Das ist natürlich das Schönste überhaupt, genau.
Ja. Und ich meine, das Beste am Podcast ist ja, bei aller Vorbereitung, auf die man sich ja durchaus stützt, ist ja eigentlich auch so ein bisschen das Offenlegen der eigenen Unkenntnis, / Unvollständigkeit in dem, was man von sich gibt, solange es nicht in die komplette Abstrusität abrutscht, so dass es immer wieder Anknüpfungspunkte gibt, wo man sagen kann, Moment, wir haben da was gesagt, wir setzen da noch einen oben drauf. Jetzt wird's präziser, jetzt wird's genauer.
Ja, genau.
Und der Text heißt Das Geheimnis der Rauhnächte. Ich versuche mal in meine Erzählerstimme zu wechseln. Über das Wort Rauhnächte, auch Losnächte genannt, ist schon viel gedeutet worden. Sie haben nichts mit Rauh zu tun. Denn sonst müsste jede kalte Winternacht eine Rauhnacht sein. Die Rauhnächte sind in Wirklichkeit Weihennächte, wie das Wort noch sagt. Man spricht ja im Volke auch heute noch nicht von der Weihnacht, der einen heiligen Nacht, sondern von Weihnachten, also in der Mehrzahl. Diese Weihnächte sind eben die 12 Rauhnächte, die in die Weihnachtszeit fallen und voreinst eine weit höhere Bedeutung im Volksglauben hatten, als heute im Zeitalter notgedrungener Naturentfremdung, die unser Gehör weithin abgestumpft hat gegen die Stimmen, die in den Rauhnächten geheimnisvoll raunen. Somit sind wir der wahren Wortbedeutung auf die richtige Spur gekommen. Die Rauhnächte sind die Raun- oder Runennächte, die für den Ablauf des neuen Jahres von wesentlicher, ausschlaggebender Bedeutung sind. Diesen wahren Wortsinn bestätigt auch die Bezeichnung Losnächte. Die Runen wurden ja auch Lose genannt. Die Runen oder Lose wurden geworfen, dann aufgelesen und gedeutet, je nachdem, sie gefallen waren. Da sie meist aus Buchstäben geschnitzt waren, reden wir heute noch von Buchstaben, die wir lösen oder lesen, damit sie uns ihr Geheimnis entschleiern. Das Runenlegen oder Runenlesen in den Rauhnächten hat sich aufgehört. Nur in der Abart des Bleigießens hat es sich bis auf den heutigen Tag erhalten. Je nach den Formen, die dabei herauskommen, schließt man auf sein persönliches Schicksal im Lauf des kommenden Jahres. Auch Stühle aus neunerlei Holz wurden angefertigt, um mit ihnen die Hexen auszuforschen. Der eigentliche Sinn der Rauhnächte hat sich längst verflüchtigt. Aus dem alten Glauben, der auf selbstsicherem Ahnen und Wissen gegründete und durch Erfahrung erprobt war, wurde Aberglaube und Unfug, der geeignet ist, die Rauhnächte in Verruf zu bringen. Die Alten haben noch gewusst, was die 12 Rau- oder Losnächte in Wirklichkeit sind. Wegweiser für das Wetter in den kommenden 12 Monaten des neuen Jahres. Wobei je eine Rauhnacht in der Reihenfolge vermerkt, je einem Monat entspricht. Sogar die Stunden spielten dabei eine Rolle. Wie das Wetter in dieser oder jener Stunde des betreffenden Tages, so wird es am entsprechenden Tage des fraglichen Monats sein. Ich erinnere mich noch gut, wie die alten Bauern in meinem weltentlegenen Walddorf daheim baumfest an diese rauhnächtlichen Wetterweisungen glaubten und sich auch danach richteten, indem sie ihre Beobachtungen in den Kalender eintrugen. So wussten sie das Wetter für das kommende Jahr haargenau und konnten sich mit ihren Arbeiten danach richten. Das Wissen, dass die Rauhnächte wetterbestimmend sind für das kommende Jahr, ist ja in den bäuerlichen Kreisen auch heute noch nicht ganz erloschen, wenn man sich dort jetzt auch mehr auf den Hundertjährigen, die Zeitung oder das Radio verlässt, die sich freilich schon wiederholt getäuscht haben. In alten Zeiten hatten wir die Wetterweisungen der Rauhnächte in Runenstäbe geritzt, wie sie in Schweden und Norwegen bis in die jüngste Zeit herein in Gebrauch waren. Es waren die ältesten Kalender, auf die man sich genau verlassen konnte. Punkt, 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 Punkt. Ja. Stefan, hast du was gelernt?
Toller Text.
Ja, ich fand den jetzt auch irgendwie ganz nett. Deswegen war es mir jetzt auch zu blöd, den irgendwie zusammenzufassen. Ich den irgendwie ganz nett in der Herleitung fand.
Ja, und vor allem auch der Hinweis auf Weihe fand ich interessant. Ich hatte irgendwie im Kopf, und das hatte ich, glaube ich, auch gesagt bei dem letzten Podcast, da habe ich das Rau irgendwie auf Rauch und damit irgendwie so auf Weihrauch hingeführt. Dann hat das zwar nicht gestimmt mit dem Rauch anscheinend, aber immerhin mit dem Hinweis auf die Weihe, dann lag ich da doch nicht so falsch.
Ja, das ist richtig.
Ja.
Gut, das waren jetzt fairerweise auch relativ viele Wortherleitungen oder Begriffsherleitungen in Reihenfolge. Ne? Also, konnte einem jetzt auch etwas schwindelig werden, fairerweise. Mhm. Also man kann sich das vielleicht auch noch mal, wenn es einem beliebt, in Ruhe nachhören. Ja, aha. Aber so viel zu Monikas Nachtrag. Lieben herzlichen Dank dafür, liebe Monika. Das hat, glaube ich, unseren Rauhnacht-Zyklus damit recht umfassend abgeschlossen, finde ich, mein lieber Stefan.
Und inspiriert für eventuelle Vertiefungen. Mal gucken.
Ich bin jederzeit offen anzuknüpfen. Ja.
Ja, ich finde es ein spannendes Thema.
Ja, und jetzt so im Nachgang zu den rauen Nächten kündigt sich ja ein anderes wichtiges, vielleicht sogar eher weltliches Thema an. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass das nicht weltlich sei, aber doch, es stammt aus einer anderen Zeit, möchte ich sagen. Hier im schönen Hessen, das wir ja beide beleben und bewohnen, steht ja Mitte März die Kommunalwahl an. Wie ist das Thema denn zu dir, der ja eher im ländlichen Raum lebt und mobil ist? Wie ist das Thema denn bisher zu dir durchgedrungen? Was hast du denn an Plakaten und an Veranstaltungen oder Messages oder ja, in diesem Jahr ist es ja mehr digital. wahrgenommen und wie ist es dir begegnet?
Also ich muss sagen, außer Plakaten nicht viel. Also ich bin online, was das anbetrifft, auch sehr wenig unterwegs. Höchstens mal in der Zeitung was lesen, in der lokalen Zeitung. Ich muss aber dazu sagen, dass ich in letzter Zeit auch wieder so ein bisschen politisch aktiv war. Ich habe mich da auch auf eine Liste mit draufsetzen lassen und habe dann das Ganze eher wieder so von den Innereien her mitgekriegt. Also Wahlvorbereitung, sich vorher treffen, auch alles online natürlich mit Videokonferenz. Und habe das so von der Schiene so ein bisschen mitgekriegt. Flyer erstellen. Ja, also ich war so fast so ein bisschen beteiligt. Ja, also nicht hochaktiv, muss ich sagen, aber auf jeden Fall im Hintergrund so ein bisschen mit dabei. Das würde ich sagen, war jetzt so meine wichtigste Erfahrung mit den Kommunalwahlen. Aber jetzt weniger als jemand, der draußen steht und sich überlegt, wen er jetzt wählen soll.
Ja, das geht ja am Ende des Tages auch so ein bisschen Hand in Hand, sage ich mal. Also ich für meinen Teil war bei der diesjährigen Kommunalwahl im Hintergrund auch wieder etwas aktiv. Also ich stehe auf keiner Liste. Ich möchte auch, glaube ich, nach aktuellem Befinden auch, glaube ich, nie auf einer Liste stehen. Aber man muss ja nicht auf Listen stehen, um politisch sich einzubringen oder politisch aktiv zu sein. Man kann ja auf sehr vielfältige Art und Weise politisch aktiv sein. Was mir aber aufgefallen ist, ich meine, das ist ja eine Art von Wahlkampf, den es in der Form noch nie in der Form gab. Also zumindest nicht in den letzten Jahrzehnten. Also dass es halt keine Wahlkampfstände im klassischen Sinne gibt und keine großen Veranstaltungen, sondern dass man sich schon viel mehr auf die kleinen Formate einerseits und auf die visuelle Kampagne verlassen muss. Visuelle Kampagne allen voran in Form von Wahlplakaten und ähnlichen Kommunikationsformen. Mhm. Und gemessen daran muss ich sagen, und da nehme ich die Partei, für die ich tätig war, auch leider nicht aus, finde ich die meisten Wahlplakate wirklich sehr schlecht. Also beziehungsweise nicht sehr schlecht. Also ich meine, beim politischen Gegner ist das immer sehr einfach zu sagen, man findet alles schlecht. Meistens einfach, weil man die Message auch schlecht findet oder das, die Haltung dahinter schlecht findet. Aber ich finde, gemessen daran, dass man ja eigentlich schon seit, also man weiß, dass die Kommunalwahl im März 2021 sein wird. Und wir haben diese Pandemie seit fast einem Jahr. Ich habe da so ein bisschen das Gefühl, wenn man weiß, worauf man da zugeht, hätte man sich bei diesem ja doch jetzt noch viel stärkeren Medium Plakat oder visuelle Kommunikation, das Plakat kann ja auch online als Banner erscheinen oder so, ne? Doch vielleicht ein bisschen mehr Mühe geben können. Also ich finde die meisten Plakate mit ihren Messages entweder vollkommen nichtssagend oder maßlos, überkommunizierend. Also dass da einfach Botschaften draufstehen, wo ich mir denke, wer soll das verstehen? Oder wer ist die Zielgruppe? Also ich meine, ich als passionierter Fußgänger und wenn es nicht gerade Minusgrade hat, Radfahrer, habe ja schon eine generell langsamere Form, um an Plakaten vorbeizukommen. Aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, ich meine, Frankfurt ist nach wie vor eine harte Autostadt und da wird sich auch in den nächsten Jahren leider erstmal nichts dran ändern. Die meisten Leute rasen ja mit ihren Autos an den Plakaten vorbei und ich frage mich dann immer so, was bleibt da eigentlich hängen außer dem Gesicht und dem Parteilogo?
Und die Farbe.
Und vielleicht noch die Farbe, ja genau. Also wo ich mir halt immer so denke, okay, dann steht halt, du siehst halt so, ich sag's jetzt mal ein bisschen polemisch, du siehst halt random Hackfresse und daneben steht ein Name und drunter steht noch ein mehr oder weniger bekanntes Parteilogo.
Ja.
Und da muss man ja bei der Kommunalwahl ja noch fairerweise dazu sagen, dass dass durch die Art und Weise, wie die Kommunalwahl hier in Hessen läuft, eine unfassbare Menge an Parteien und Listen entsteht. Also ich glaube, jetzt in der aktuellen sind 28 Parteien-Listen, die zur Wahl angetreten sind. Also ich erinnere mich, dass es 28 waren. Und einige davon ja auch wirklich mit vollen Listen, also mit allen 93 verfügbaren Plätzen. Also der Wahlzettel, also er war nicht ganz so schlimm wie bei der letzten Kommunalwahl in Frankfurt, aber der Wahlzettel dieses Mal war halb so groß wie unser Bett.
Okay, echt? Ist der so angewachsen?
Ja. Also einfach so, weil es halt einfach eine große Anzahl von Listen, Parteien gibt und einige der Listen oder Parteien halt wirklich die ganzen 93 möglichen Listenplätze auch ausnutzen. Und dadurch entsteht halt dieser riesige Wust, ja, und dadurch, dass man ja laut dem Wahlrecht hier in Hessen ja panaschieren und kumulieren kann, entsteht da ja wirklich so eine eigene Wissenschaft, wie du diesen Zettel ausfüllen kannst.
Ja.
Also ich für meinen Teil panaschiere auch wirklich immer bis zum Anschlag, also dass ich halt wirklich einzelne Leute auch explizit wähle, und halt auch einzelne Leute explizit nicht wähle, was in Frankfurt auch empfehlenswert ist, muss ich ehrlich sagen, weil hier, also ich muss ernsthaft sagen, mir fällt hier keine Partei ein, wo ich wirklich die gesamte Liste wählen würde. Also in jeder Partei kenne ich oder weiß ich über Leute, die ich persönlich, also denen ich nicht mal einen von drei Kreuzen geben würde. Mhm. Einfach weil ich die für einfach entweder für Arschlöcher halte, für Idioten halte oder für Nicht-Demokraten halte. Ich meine, nur wenn man auf einer Liste steht, heißt es ja noch lange nicht, dass man demokratische Ansichten hat. Da finde ich das schon ganz cool, dass man halt nicht gezwungen ist, sozusagen die eine Stimme einer Partei zu geben und die Partei macht damit, was sie will, sondern dass man halt auch wirklich explizit einzelne Leute aus Listen wählen kann. Das finde ich schon echt eine coole Sache, muss ich sagen. Ja. Auch wenn ich immer wieder höre, dass ja viele Leute das als übertrieben ansehen.
Ja, wenn man sehr, sehr viele Leute kennt, dann liegt es natürlich nahe, da eher so eine personenbezogene Wahl zu machen. Aber wenn man jetzt irgendwie so eine Grundtendenz hat und irgendwie sagt, ja, ich irgendwie alles andere schließe ich aus, es gibt eigentlich irgendwie nur eine Richtung, die ich gut finde, dann kann man auch nur ein Kreuz setzen, finde ich. Und dann halt einfach so der Liste nach, dann wird es ja automatisch vergeben, gell?
Das ist richtig, ja. Genau. Das ist ja wirklich der große Vorteil beim Kumulieren.
Ja.
Dass man, also sozusagen, wenn man halt sagt, ich habe da eh irgendwie so eine Vorstellung vor meinem inneren Auge, dann kann man da ja all in gehen. Das ist natürlich schon ein Vorteil. Ne?
Was ich mich jetzt frage, ich weiß nicht, ich habe so ein Gefühl, wie es dir da geht. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass die Wahlbeteiligung irgendwie ziemlich runtergeht jetzt. Weil Briefwahl, da muss man halt irgendwie ziemlich einen Aufwand betreiben. Sich da irgendwo durchs Internet durchwursteln und dann wieder auf Post warten. Und zu den Wahllokalen haben vielleicht irgendwie auch ein paar Leute keinen Bock.
Ja.
Weiß nicht, ich habe da so ein Gefühl, dass das passieren könnte. Keine Ahnung, könnte auch überhaupt nicht sein. Vielleicht sogar das Gegenteil, weil einem langweilig ist und sie immer wieder was machen wollen.
Das Corona-Abenteuer-Wahlkabine.
Ja, genau. Das ist so ein bisschen so ein Szenario, was ich mir gerade vorstelle.
Naja, also ich meine, grundsätzlich ist es ja erstmal so, dass, wenn ich mich nicht vollständig irre, bei allen Wahlen, also auf allen Ebenen, der Anteil der Briefwähler seit Jahren kontinuierlich steigt.
Ach ja.
Und ich kann mir jetzt in diesem Setting Pandemie durchaus vorstellen, dass das noch mehr Leute zur Briefwahl treibt.
Mhm.
Und was ja auch noch dazu kommt, nicht ganz unumstritten, muss man fairerweise sagen, die Art und Weise der Kommunikation, aber sei es drum, dass ja verschiedene Parteien Also hier fällt mir explizit die SPD und die Linke ein, bei anderen Parteien habe ich es jetzt nicht gesehen, auch nochmal darauf hingewiesen haben, hey, Boys and Girls, in der Pandemie, ihr könnt auch wirklich Briefwahlen machen, auch wenn ihr sonst eher traditionell, ne, Wahlkabinengänger seid, macht doch bitte Briefwahl. Und das finde ich schon ganz gut. Und ich meine, eigentlich ist es ja auch vollkommen unkompliziert. Also ich meine, das ist ein Online, also jetzt in Frankfurt kann ich nur sagen, also die Beantragung, ich habe es direkt für uns beide hier gemacht, lass das online 3 Minuten gedauert haben und du hattest die Zettel, muss man echt mal hier ganz großes Lob ans Wahlamt in Frankfurt sagen. Ich bin ja wirklich der Letzte, der hier Ämter irgendwie lobt, aber ganz ehrlich, großes Kino. Also ich glaube, wir hatten unsere Wahlzettel 3 Tage später im Postkasten, also tipptopp, also.
Und die schickt man dann wieder zurück, nachdem man sie ausgefüllt hat.
Genau, ja. Du hast ja dann einfach dein da ist ein frankiertes Kuvert dabei, wo natürlich dann dieser riesige Lappen halt auch rein muss. Ne? Das ist halt so ein dicker A4-Umschlag am Ende für jeden. Bei uns jetzt in Frankfurt zumindest. Und dann haust du das dann wieder in den Briefkasten rein. Also ich sag mal so, der Gesamtaufwand ist natürlich auch noch deutlich geringer, als wenn ich wirklich wählen gehe.
Ja, klar.
Das war ja irgendwie viele Jahre lang, war das ja irgendwie so dieses Argument gegen Briefwahl, dass der Aufwand insgesamt höher ist. Das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Also ich glaube, für viele Leute ist es halt eher so dieses, so ein bisschen wie so am Sonntag nach dem Kirchgang. Man hat irgendwie noch so 5 Leute, mit denen man schwätzen kann. Ne? Also nach dem Motto, nach der Wahl hängt man vor der Wahlkabine ab und unterhält sich dann noch mit anderen Freunden der Demokratie.
Genau, apropos unterhalten und so. Was mir hier im ländlichen Raum auch sehr auffällt, ist, dass Netzwerke eine ganz große Rolle spielen beim Thema, was wer oder was gewählt wird. Auch also gerade so Vereine und so. Es ist also zumindest hier, wo ich jetzt bin, hier in Echzell, ist SPD immer ganz stark und vorne dran. Und das war auch früher in der anderen Gemeinde, wo ich gelebt habe, genauso. So das Vereinsleben wurde ganz stark auch irgendwie von SPD-orientierten Menschen mitbestimmt. Und das war dann auch so, wenn man da in dem Verein ist, dann ist irgendwie SPD schon so die Partei. Und das ist hier jetzt auch wieder ähnlich, ja. So die Erfahrung mache ich gerade. Also ganz, ganz stark davon abhängig, in was für einem Umfeld man sich befindet, ist dann diese Partei irgendwie so das Gegebene. Und dann ist auch völlig egal, was da auf den Plakaten steht oder was da jetzt so in den Zeitungen geschrieben wird. Man befindet sich in dem Umfeld und dann ist das irgendwie auch so gegeben.
Jo, aber ich meine, das ist ja schlussendlich, ist das ja der Ursprung der großen Volksparteien in Deutschland. Das sozusagen das Wahlverhalten nach Parteibuch und innerhalb von Familien und Milieus halt schon fast vorbestimmt ist.
Genau.
Also dieses ständige Hinterfragen innerhalb des Settings, in dem man sich auch, also Milieu-Settings, in dem man sich befindet, das ist ja eigentlich noch gar nicht so alt in Deutschland. Ne? Also so Stichwort Arbeiterfamilien, SPD-Familien, kirchennahe Gruppierungen etc. Ne? Also,
genau, dieser Gruppe, der man sich dann zugehörig fühlt und das ist dann auch die politische Gruppe automatisch.
Ja, daher kommen ja auch so diese Traditionen, ne, dass Vereine gewerkschaftsnah, SPD-nah, Kirchen etc. Also das halt so gewisse soziale Gruppierungen oder Organisationsformen gibt, die halt gewissen Parteien nahestehen. Ja. Aber ich meine, das löst sich ja immer mehr auf in Deutschland. Also dieses Basic-Setting ist da sicherlich noch da, aber ansonsten hat sich da ja einfach schon viel diversifiziert an Wahlverhalten und an Grundeinstellungen.
Absolut, also vor allem natürlich im urbanen Raum, aber ich vermute mal auch, also das ist jetzt eine reine Vermutung, weil ich hab's ja jetzt so lange nicht im Blick, aber ich denke mal, im Ländlichen ist es auch nicht mehr das, was es mal vor 30, 40 Jahren oder noch länger her war.
Definitiv,
ja.
Ja, wenn ich mir mal angucke, Kommunalwahl 2016 in Echtzell, von 31 Sitzen, 17 an die SPD, 9 an die CDU und 5 an die Grünen.
Mhm.
Und ansonsten war überhaupt niemand weiter vertreten in der Gemeindevertretung.
Und das also war wahrscheinlich seitdem
drei auch Fraktionen, nicht.
Ja.
Das ist schon eine Ansage.
Ja.
Ja.
Ja, wann war das? Welches Jahr?
2016, also die letzte Kommunalwahl.
Okay. Ja, da wird sich vermutlich auch nicht so viel dran ändern jetzt in der kommenden Kommunalwahl.
Also, spannend, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, also ich hätte mir da halt wirklich hier so in Frankfurt ein bisschen mehr erhofft. Also von den ich rede ja wirklich nur von den Plakaten. Ne? Mhm. Also, aber ich meine, es ist halt im Rahmen dieser Pandemie, ist es halt so, dass das Kommunikationsmittel aktuell, abgesehen von dem Online-Geschichten, darüber kann ich jetzt gerade nichts sagen.
Mhm.
Aber wenn wir jetzt mal von den klassischen Formaten im öffentlichen Raum ausgehen, ist durch den Wegfall von Wahlkampfständen und klassischen Kundgebungen, öffentlichen Versammlungen, Wahlpartys, ja, Wahlpartys noch nicht, aber die sind meistens eher danach, aber Wahlveranstaltungen etc., ist ja wirklich das Plakat als visuelles Kommunikationsmedium eigentlich das Einzige, was innerhalb der Pandemie geblieben ist. Und von daher bin ich da eigentlich...
Bist du irgendwann in deinem Leben schon mal von einem Plakat politisch beeinflusst worden, also bewusst?
Ehrliche Antwort?
Ja.
Eigentlich ausschließlich negativ.
Also für mich, weil für mich sind Plakate eher so sowas so Erinnerung, hier geh mal wählen, interessier dich mal ein bisschen für Politik und wähl mal. Ist eigentlich egal, was du machst, aber komm doch bitte mal her. So. Weil ansonsten ist, finde ich, das, wie du es schon so angedeutet hast, das ist alles so, ja, irgendwie immer dasselbe. Ja, jeder sagt, ich bin toll, hier, guck mal. Ja, meine Ideen sind ein bisschen anders als die vom anderen, aber irgendwie am Ende sagen wir doch alle dasselbe. So.
Also wenn ich mich mal so an meine politische Menschwerdung erinnere, war es durchaus so, dass so zur Jahrtausendwende im Osten, was hattest du da groß? Du hattest SPD, du hattest CDU, du hattest PDS damals noch, bevor sie fusioniert sind, du hattest dann die ganzen scheiß Nazi-Parteien, in aller Couleur.
PBC.
PBC?
Partei Bibeltreuer Christen. Die gab es auch mal.
Ja, ja, aber die waren jetzt nicht so die großen Plakat-Optimierer. so das war es so im Wesentlichen. Ne? Mhm. Also ich meine, die ganzen Rechtsaußenparteien waren natürlich plakattechnisch immer sehr stark vertreten. Und also woran ich mich persönlich total erinnere, war, als die FDP damals unter Guido Westerwelle halt so diesen kompletten Schwenk hingemacht hat zu dieser super Präsenzpartei. Also ich meine, die waren ja so um die Jahrtausendwende, also nicht nur mit diesem, wie hieß das damals, das Projekt 18, wo sie ja irgendwie vorhatten, irgendwie 18% zu holen, wo sie ja kläglich gescheitert sind, aber also auf fairerweise auf Bundesebene, aber also ich erinnere ich mich wirklich dran, dass die dieses Game, dieses Plakat-Game irgendwie für sich so ganz neu erfunden hatten. Ne?
Mhm.
Und halt irgendwie dadurch, dass sie ja auch so diese krasse Kontrastfarbe, und ich meine, damals hatten sie noch nicht diesen ekelhaften Pinkton, den sie sich ja in den letzten Jahren noch zugelegt haben. Damals waren sie ja einfach nur blau und allen voran gelb.
Ja.
Aber die haben wirklich so, also ich erinnere mich jetzt wirklich so zurück an meine Jugend um die Jahrtausendwende. Also die haben das ganze Land zugeschissen mit ihren Plakaten. Ja. Okay. Und da war für mich, da war für mich halt auch so, also wo du jetzt gerade meines, hatte ich das beeinflusst? Ja, genauso wie die Rechtsaußenplakate mich beeinflusst haben, nicht rechtsaußen zu wählen. Fairerweise gab es da noch viele andere Gründe für, aber haben die zum Beispiel die Plakate von der FDP auch mich beeinflusst, definitiv nicht FDP zu wählen. Also ich kann ja jetzt wirklich nicht sagen, dass ich, also ich erinnere mich persönlich an kein Plakat, was so hooky war, dass ich gesagt habe, hier, nimm meine Stimme, take my money.
Ich will dich, ich will nur dich.
Ja, genau, never ever erinnere ich mich an kein positives Ereignis, aber ich erinnere mich an sehr viele Ausschlussereignisse. Ich meine, generell ist das so eine Grundader meiner Entscheidungsfindung. Also ich versuche mich eigentlich immer erstmal so dekonstruktiv einer Sache zu nähern und zu gucken, was ich eigentlich nicht will, was in einer Parteienlandschaft durchaus auch von Vorteil sein kann.
Ja, interessant. Also Negativerlebnisse.
Ja, und das ist jetzt auch leider wieder der Fall, muss ich sagen. Also mir sind wirklich keine guten Plakate aufgefallen. Also wirklich keine guten Plakate. Also ich könnte jetzt sehr viel über sehr viele Negative sprechen. Das einzige Plakat, was ich wenigstens noch witzig fand, ich weiß leider nicht, welche Partei das ist. Also von daher war es am Ende auch kein gutes Plakat, weil wenn es ein gutes Plakat gewesen wäre, hätte ich mich erinnert, welche Partei es ist, wo einfach nur drunter stand, why not? Das fand ich wenigstens noch witzig, muss ich sagen. Aber die meisten Plakate, boah.
Stimmt, jetzt wo du es sagst. Doch, doch. Wie heißt die denn? Das ist doch irgendwie so eine Partei, die nur so aus Spaß...
Nee, es ist nicht die Partei.
Die meine ich, genau.
Aber es ist nicht die Partei. Nee, auf gar keinen Fall. Also die Demo-Plakate sind auch größtenteils durchaus witzig, muss ich sagen.
Ja, das auch waren so... Das sind auch so die einzigsten Plakate, an denen ich Freude habe irgendwie.
Normalerweise bin ich da bei dir. Also wenn es um wirklich unterhaltsame Plakate gibt, sind die eigentlich normalerweise eigentlich so unangefochten auf Platz 1. Aber da habe ich jetzt dieses Jahr, zumindest in Frankfurt, keine gesehen, die mich irgendwie so richtig weggehauen haben.
Aber die gibt es immerhin in Frankfurt. Also hier gibt es überhaupt keine von denen. Ja,
okay. In Frankfurt ist ja eine große Partei, die Partei, Partei okay. Hochburg. Auf jeden Fall. Ja. Und, die machen da auch generell, auch gerade online, machen die schon gute Sachen, die halt auch nicht nur lustig sind, sondern die auch dafür schätze ich sie auch wirklich einfach auch als Partei innerhalb des Demokratiezirkus, dass sie halt regelmäßig mit ihrer Art und Weise politisch zu argumentieren und zu kommunizieren diesen besagten Zirkus immer wieder hinterfragen. Dafür muss ich sagen, muss man ihnen eigentlich großen Respekt zollen. Meiner Auffassung nach.
Das macht sie spannend.
Ja. Ja, und das macht sie auch zu einer wichtigen Kraft innerhalb der Parteienlandschaft, finde ich.
Ja, die da auch mal so mit ein bisschen Humor dran geht, nicht immer mit diesem tiefen Ernst.
Genau.
Der ja auch wichtig ist, aber trotzdem ist der Humor mindestens genauso wichtig, ja. Aber diese ganzen Altbackenen und da gehören ja inzwischen auch die Grünen schon mit dazu, die sich dann einfach nur noch gegenseitig zerreißen und ständig erzählen, ich bin doch eigentlich der Bessere und du bist der Doofe. Das ist dann auch irgendwie nur noch langweilig.
Leider ja. Ja,
ja, also ich meine, Parteien als solche, das müsste man ja eh schon mal hinterfragen, was soll das Ganze eigentlich, ja, sich zu zersplittern, aufzuspalten, um dann gegeneinander zu kämpfen, so. Ja, weiß nicht, ob das alles so toll ist.
Bin ich prinzipiell bei dir, das sollten wir vielleicht bei einem anderen Gespräch nochmal fortführen. Ich wollte eigentlich wirklich nur so dieses Thema, wie hast du die Kommunalwahl bisher wahrgenommen, mal als Input reinhauen. Nicht, dass ich hier schon wieder alles totquatsche, weil wir haben ja noch das eigentliche Thema vor uns. Und bevor wir aber dazu kommen, brauchen wir ja noch die größte Routine von allen, das Getränk der Woche. Nicht wahr?
Und?
Ja, ich versuche das mal zu untermalen. Hast du es gehört?
Habe ich gehört. War schon mal keine Kohlensäure, hat sich kalt angehört. Oder? Oder war es warm?
Ja, total kalt, mega kalt.
War kalt, oder? Ja, war kalt.
Ja, also nicht eiskalt, aber auch nicht richtig kalt, aber nicht warm.
Raumtemperaturmäßig.
Heikles Thema, ganz heikles Thema, aber ja, prinzipiell richtig.
Dann, wenn das ein heikles Thema ist, dann irgendwas mit Wein wahrscheinlich.
Richtig. Jetzt muss ich fairerweise dazu sagen, ich möchte heute ein Thema beginnen, was wir in Zukunft gerne fortführen können. Aber es soll erstmal nur so der Auftakt sein. Ich möchte nämlich heute über australischen Wein sprechen.
Oh.
Ja. Wenn man sich so lange kennt, wie wir beide das tun, hat das ja den Vorteil, dass man auch die glorreichen wie weniger glorreichen Kapitel des anderen kennt. Und eins meiner besseren Kapitel, also so in der Retrospektive zumindest, sind ja all meine vielen Jahre, die ich für den australischen Staat tätig war. Und aus dieser Zeit ist neben positiven Erinnerungen und einigen netten Leuten, mit denen ich immer noch gut vernetzt und gut verbunden bin, allen voran ja auch die Liebe zu australischem Wein geblieben. Und wenn ich australischen Wein meine, oder wenn ich australischen Wein sage, meine ich eigentlich immer australischen Rotwein. Die Connection ist nämlich die, also beziehungsweise den Hintergrund, der Hintergrund ist der, ich liebe Riesling, also allen voran den Rheingauer Riesling, und das ist für mich eigentlich so, also Rheingauer Riesling ist für mich Weißwein. Also so, wenn ich so in meinen inneren Weinkategorien denke. Wenn ich an Weißwein denke, denke ich eigentlich an Rheingauer Riesling. Wenn ich an Rotwein denke, wiederum, wo ja, also wenn ich die meisten Leute fragen würde, Rotwein, sag mal was, und es kommt dann keine deutsche Antwort, dann kommt ja meistens sowas wie Bordeaux oder so. Wenn ich an Rotwein denke, denke ich eigentlich ausnahmslos an australischen Rotwein. Und ich muss auch ehrlich sagen, diese also meine persönliche Hinführung zum Thema, ich bin da auch so ein bisschen versaut. Also ich bin so dieses hohe Niveau von australischem Rotwein, zumindest in meiner Wahrnehmung, ich bin da so dran gewöhnt, dass ja, dass ich da schon so ein bisschen versaut bin, das gebe ich ehrlich zu. In den Jahren, die ich für die Australier tätig war, hatten wir das große Glück, immer wieder mit dem Australian Wine Store in Kelkheim zusammenzuarbeiten, deren Betreiber Olaf und Karin auch liebe Freunde geworden sind über die Jahre. Liebe Grüße an die beiden an der Stelle. Und die halt so, die betreiben halt in Deutschland oder besser innerhalb Europas diesen Wine Store. Die sind halt ein Direktimporteur. Die importieren einfach so die geilen Weine aus Australien. Und wir hatten halt so früher so beruflich viel zu tun und dann ist das halt eher so ins Private übergegangen. Und wir sind halt immer noch regelmäßig in Kelkheim in ihrem Laden. Wenn nicht gerade Pandemie ist, es ist auch irgendwie so ein wiederkehrendes Thema, haben die auch zum Beispiel, das ist echt so das schöne Weihnachtstradition, haben die immer in der Adventszeit, immer an den Samstagen, immer so Thementage, wo sie dann halt einladen, so heute trinken wir Shiraz oder heute trinken wir australische Dessertweine. Und da sind immer so viele gute Stammgäste da und man hat einen schönen Nachmittag und genießt, was Olaf und Karin einem da so präsentieren und hat da eine gute Zeit. Ich will da jetzt nicht irgendwie den ultimative Speerspitze brechen für australischen Wein und jetzt die Menschen überzeugen, dass es der einzige Wein ist. Totaler Bullshit. Es ist einfach nur ein Wein, der mir extrem gut tendenziell schmeckt und zu dem ich einfach eine enge persönliche Beziehung habe. That's the whole story. Ne? Also es gibt aus vielen, vielen anderen Regionen der Welt genauso geilen Wein. Genau. Und der Wein, der aus Australien kommt, ist hier zwar recht verbreitet, aber gilt ja zumindest in Europa und speziell in Deutschland als sehr teurer Wein. Also im Gegensatz zu beispielsweise italienischem Wein, Rotwein immer angemerkt, ne?
Was
Also
sind
oder
da so
englischen Rotwein.
Einsteigerpreise?
Das ist eine gute Frage. Ich hatte da vorhin noch drüber nachgedacht. Das kommt ein bisschen drauf an. Also die Weine, die beiden in Kelkheim verkaufen, sind tendenziell etwas teurer, was aber einfach daran liegt, dass es halt wirklich, das sind halt keine Supermarktweine im klassischen Sinne. Auch wenn die meisten Weingüter in Australien, und da muss man so ein bisschen mit seinem Mindset brechen. Also in Deutschland ist ja irgendwie so dieses Grundsetting, je familiengeführter ein Weingut ist, desto besser ist der Wein. Das ist ja so ein bisschen immer so dieser Mindset, mit dem man in Deutschland an Wein rangeht. Und in Australien ist es halt eher, da sind die großen Weingüter, die Top-Weine herstellen, meistens auch einfach Industrieweine. Das muss man einfach sagen. Aber da ist halt immer die Frage, mit welcher Einstellung man an diese Begrifflichkeit Industriewein rangeht. Also Industriewein bezieht sich ja primär darauf, einfach auf die Menge, die in einem Weingut produziert wird und damit auch, welcher Markt damit bedient werden kann. Und da hängt natürlich hinten dran, halt wie das Ganze, also wie der Markt, also der Absatzmarkt, der hinten dran hängt, auch einfach skaliert werden kann. Das ist ja so das wesentliche Ding. Also generell ist ja so auch diese Frage, es gibt ja 1000 Kriterien, nach denen man Wein unterteilen kann. Und so eine bekannte Unterteilung ist ja dieser Dualismus alte Welt, neue Welt, der ja bei vielen Leuten gesetzt ist als alte Welt ist Europa, neue Welt ist alles andere, allen voran Kalifornien in den USA, Argentinien, Chile in Südamerika und Südafrika und Australien in Ozeanien bzw. Afrika. Aber eigentlich meint ja diese Unterteilung alte Welt, neue Welt ja noch viel mehr, dass die Herangehensweise an das Winemaking, wie es im Englischen ja heißt, der eine ganz andere ist. Also dass einerseits das Klima wärmer ist und dadurch die Weine einerseits alkoholhaltiger sind, fruchtiger sind sehr häufig.
Also wärmer, da meinst du jetzt den Süden, also Australien, Chili oder?
Genau, da komme ich gleich noch drauf. Also das ist sozusagen nicht wie bei uns in den gemäßigten Breiten ist, sondern schon in deutlich wärmeren Gebieten Wein angebaut wird. Vor allem halt häufig in Übergangszonen. Und in Australien kommt ja halt noch dazu, dass genau wie das im Übrigen auch in Argentinien der Fall ist, dass ja der Weinbau häufig mit starker Bewässerung einhergeht. Wenn wir uns mal die Zahlen angucken, ich habe da ja mir mal fairerweise kurz die aktuellen Zahlen rangeholt, ist Australien bei den Weinanbauländern aktuell auf Platz 7 weltweit mit 12,9 Millionen Hektolitern. Das ist wieder eine schöne Zahl, mit der man erstmal nichts anfangen kann. Stefan, was bedeutet denn 12,9 Millionen Hektoliter für dich?
Ein riesen Ballon voller Wein. Nee,
Aber ein sehr, sehr, sehr großer Ballon.
ich habe keine Vorstellung. Also es hört sich halt einfach fürchterlich viel an und Industrie und Massenproduktion, irgendwie sowas visualisiert sich da in meinem Inneren.
Genau, was es aber eigentlich erstmal gar nicht muss.
Was ist denn Hekto überhaupt? Hekto,
100. 100.
also 12,900
Millionen.
Millionen.
12,9 Millionen 100 Liter. Genau. Heißt es ja am Ende.
Ja, also ein Zehntel Milliarde Liter sozusagen.
Genau.
Ja, okay.
Und Deutschland ist übrigens, produziert nicht so viel Wein wie Australien. Kommt man nur auf 9,8 Millionen. Was den Unterschied aber macht, ist, dass Australien deutlich mehr exportiert, im Gegensatz zu Deutschland.
9,8 Millionen in Deutschland,
Genau.
also nur ein Bruchteil von dem australischen.
Naja, was heißt ein Bruchteil? Also
Also
Australier sind bei
Australien hat gesagt
12,9.
12,9 Hekto,
12,9 und
12,9 Hektomillionen und 9,8 Millionen.
Nein, es sind beides und es sind in Hektolitern.
Ach so, okay. Nee, dann.
Also es ist halt einfach ein Drittel mehr.
Ja, Punkt. Ja, nee, dann ist was anderes.
Also ganz so groß ist es eigentlich nicht, ne?
Okay.
Übrigens auf Platz 1 aktuell ist Italien mit 54 Millionen.
Mhm.
Nur mal so, am Rande. Und was ich interessant finde, dass mittlerweile China mit 9,3 faktisch so viel Wein herstellt wie Deutschland.
Mhm.
Also Deutschland 9,8 Millionen und China 9,3 Millionen.
Okay.
Was ich schon krass finde.
Dafür, dass sie wahrscheinlich vor ein paar Jahrzehnten irgendwie gegen Null hatten, oder?
Genau.
Ja.
Ja, und in Australien wird der Wein halt allen voran in den südlichen Regionen Australiens angebaut, wo das Klima gemäßigter ist. Ja, also jenseits der großen, heißen Outback-Gebiete.
Mhm.
Also es ist halt allen voran im Süden von Victoria und New South Wales, mhm. im Süden von South Australia, im Südwesten von Western Australia, also am Meer, also am Indischen Ozean und in Tasmanien, also auf der südlich von Victoria vorgelagerten Insel.
Mhm.
So im Wesentlichen. Und das ist ganz genau für uns Geografen nochmal zwischen dem 30. und 40. südlichen Breitengrad.
Also ähnlich Süditalien so im Vergleich.
Genau, ja, das kann man schön vergleichen.
Rom liegt, glaube ich, irgendwie so auf dem 40. kann es sein. Und dann südlich davon.
Ja, sag ich jetzt mal ja. Ja.
Oh, plus
wenn man sich mal so die Top 5 anschaut, also insgesamt sind in Australien 140 Rebsorten kultiviert, was schon beeindruckend ist.
140
unterschiedliche Rebsorten sind kultiviert.
Mhm. Wie viel gibt es in Deutschland?
Oh, du mit deinen Rückfragen.
Ja, ich brauche ja einen Vergleich. Ich habe ja 140 Rebsorten. Ja, ist es viel, ist es wenig? Keine Ahnung.
Gute Frage. Ich versuche es kurz rauszufinden.
Ja. Ja, oder kannst du es als Anhang später nochmal erwähnen? Du kannst ja mal als offene Frage stehen lassen.
Ja. Boah, also ich meine, in Deutschland ist das ja so mega krass reglementiert. Ne? Also da gibt es ja hier mit dem Deutschen Weinbauinstitut und so, das ist ja, was alles zugelassene Weinsorten sind und du darfst ja auch nur Wein aus zugelassenen Weinsorten machen und Pi und Paar.
Mhm. Achso, das ist in Australien nicht so streng alles.
Ah, Moment. Insgesamt werden in Deutschland 140 Rebsorten angebaut. Moment. Hä? Ist ja geil. Ist in Australien das gleiche Grün? Das gibt's ja gar nicht. Ach, aber ja. Gut, unterschiedliche, ne?
Spiegelung.
Ja, der Unterschied ist halt in Deutschland 140 Rebsorten, davon sind 105 Weißwein und 35 Rotwein. In Australien ist es so 140 Rebsorten und davon sind 42% Weißwein und 58% Rotwein.
Mhm.
Also da merkst du dann schon mal diesen Shift.
Ja.
Und so die bekanntesten oder die nicht bekanntesten, die führenden Rebsorten in Australien mit weitem Abstand auf Platz 1 ist der Shiraz, also die Australier nennen den Shiraz.
Mhm.
Ich glaube, die Südafrikaner nennen den auch Shiraz. Der heißt ja sozusagen in Europa Syrah. Also Shiraz, ist ja das gleiche wie Syrah in Europa. Als Rotwein, Chardonnay, ja sehr bekannt in Australien als Weißwein und als Rotwein dann noch Cabernet Sauvignon und Merlot. Das sind so die ersten Plätze, die sich das aufteilen, sage ich jetzt mal.
Und den hast du dir jetzt gerade genüsslich zugeführt.
Ja, und jetzt kommen wir zum traurigen Ende der Geschichte, wobei ich noch nicht ganz am Ende bin.
Ja, traurig ist ja auch, dass ich gar nicht so ein Glas jetzt hier bei mir stehen habe.
Das ist das Traurigste an der ganzen Sache. Ja, das ist absolut das richtig. Mir ist es tatsächlich so, ich trinke gerade einen Spanier, einen Rotwein aus Navarra. Schlicht und ergreifend, weil wir die letzte Flasche von unseren australischen Rotweinen schon getrunken haben.
Mhm.
Und noch kein Nachschub da ist.
Schlecht.
In gewisser Weise schlecht, ja. Was ich übrigens sehr empfehlen kann bei Olaf und Karin, wenn man irgendwie sagt, boah ja, australische Weine so teuer und ich weiß nicht, was gut ist und papapup, die haben den Australian Wine Club sozusagen als Produkt im Angebot. Da ist es wie so eine Art Abo, da kriegt man dann so 6 Flaschen pro Halbjahr zugeschickt, die sie halt so raussuchen, so kuratierte Weinliste, wenn man so will, und die schicken sie einem zu und man bezahlt auch wirklich nur einen Bruchteil vom regulären Preis. Ne? Also es ist auch so eine Art, ich sag jetzt mal Incentive, ne? Also wo man halt irgendwie versucht, irgendwie neue Weinsorten aus Australien irgendwie so schmackhaft zu machen. Und da kriegt man wirklich richtig, richtig starke Weine, die man sich möglicherweise auch regulär nicht kaufen würde für den Preis, sag ich jetzt mal als ehemaliger Langzeitstudent. aber man bekommt einfach einen sehr schönen Überblick, wie unglaublich vielfältig die Weinlandschaft in Australien ist. Und man merkt auch, wie viel Mühe sich die beiden geben, so dieses weite Feld auch so ein bisschen zu eröffnen und auch zu kuratieren und da einem so ein, weil zu jedem Wein bekommst du auch noch so einen praktischen Handzettel dazu, wo so ein bisschen die Story dazu zu dem Wein steht und ihre Einschätzung, wozu das passt und so. Aha. Und halt jetzt nicht so supermarktmäßig, wo er auf jeder Rotweinflasche hinten drauf steht, passt gut zu Kaninchenbraten, wo ich mich immer frage, wie viele Kaninchenbraten essen die Deutschen eigentlich? sondern da steht das halt ein bisschen ausführlicher drauf und du merkst halt, da geben sie sich sehr viel Mühe. Also das kann ich wirklich sehr empfehlen, wenn jemand Bock hat, sich da ein bisschen in diese australischen Rotweine, also nicht nur Rotweine, auch Weißweine, man kann sich entscheiden, was in dem Paket drin ist, da ein bisschen reinfuchsen will. Ja, das jetzt mal nur so zur groben Einführung. Ich kann da auf Wunsch unserer Zuhörer gerne mal in Zukunft noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Aber so zur Einführung erstmal so, wo wird's angebaut, was wird angebaut, wo sind auch so die Unterschiede zwischen alter und neuer Welt. Und ja, das mal so als kleine Einführung. Und was heute das Getränk der Woche ist, und in dem Fall ist es ja eher so nicht nur ein Getränk, sondern so eine ganze Getränkewelt. Also australischer Wein, im Spezifischen heute australischer Rotwein. Mein lieber Stefan.
Aber den du dir jetzt gerade eingeschenkt hast, das war kein australischer Wein.
Das war in dem Fall leider kein australischer Wein, weil unser Nachschub noch nicht da ist.
Ah, der jetzt verstehe ich. Okay.
Genau.
Nachvollziehbar.
Ja. Also wir hätten noch australischen Weißwein da gehabt, aber in der Hinsicht bin ich irgendwie schon sehr traditionell. Ich trinke irgendwie im Sommer schön gekühlten Weißwein und im Winter, wenn es draußen bittrig kalt ist, und das ist es ja derzeit tatsächlich, bin ich halt schon eher Fan von so einem geilen, dichten, fassigen Rotwein. Das fand ich schon irgendwie, das für mich hat das schon was. Also wenn wir jetzt noch einen Kamin dazu hätten, dann wäre so mein innerer Gedankenporno perfekt. Aber ja, also so vom Setup ist das schon sehr nah dran.
Mann, oh Mann, das erzählst du mir jetzt alles hier und ja, hätte ich das früher gewusst, dann hätte ich mir auch mal ein Gläschen hinstellen können und es etwas mehr genießen können.
Das ist sehr richtig. Ich kann dir aber auch einfach sagen, sofern wir das irgendwie in diesem Jahr mal hinbekommen, wieder in mehr oder weniger normale Zustände zurückzukehren, wäre mein Vorschlag, dass du einfach in der kommenden Adventszeit, also im Dezember diesen Jahres, an einem der Wochenenden mit uns zusammen nach Kelkheim kommst und einfach mal Olaf und Karin die Zauberei über dich ergehen lässt und schaust, wie dir diese australische Weinwelt so munden könnte.
Am Kaminfeuer mit einem fassigen, dunkelroten Wein.
Ich weiß jetzt persönlich nicht, ob sie ein Kaminfeuer da haben, aber der Laden ist so schön eingerichtet, dass du dich, glaube ich, auch ohne Kaminfeuer wohlfühlst.
Das hört sich noch was an.
Gut, dann trage ich mir das schon mal in meinen virtuellen Kalender ein.
Ja.
So geschehen.
Danke schon mal für die Einladung.
Sehr gerne, ich freue mich drauf.
Ja.
Stefan, mein Lieber, das war jetzt mal so mein Getränk oder meine Einführung zum Getränk.
Mhm.
Ich überlasse dir jetzt mal die Bühne fürs eigentliche Hauptthema und schiebe dir jetzt ein virtuelles Glas Rotwein rüber und sage, go, go.
Mann, schmeckt das gut. Es zergeht mir auf der Zunge. Ja, Wein hat ja auch sehr viel mit, nicht nur sehr viel, sondern gehört in den Bereich Landbau, Landwirtschaft, die Erde bebauen, auf der Erde tätig sein. Sind wir auch wieder bei Geografie jetzt ganz stark. Geo, die Erde bebauen. Und ein Thema, was mich schon sehr lange begleitet und was jetzt, ich glaube, das vorletzte Mal oder sowas von unserem lieben Hörer Markus nochmal ganz schön angeregt wurde, ist Solavie, solidarische Landwirtschaft, gemeinschaftsunterstützte Landwirtschaft, CSA, Techei, oder wie spricht man dieses Japanische aus, das vergesse ich immer, wo das Ganze eigentlich herkommt. Ja, genau, also da gibt es viele Namen für. Letztendlich geht es um eine neue Form der Landwirtschaft. So kann man das schon irgendwie ausdrücken.
Also, kurz Rückfrage. CSA ist Community Supported Agriculture.
Genau.
Im Englischen.
Genau, so nennt man das im englischsprachigen Raum.
Okay.
Ja, also neue Form der Landwirtschaft ist jetzt vielleicht zu allgemein gefasst, sondern eher um eine neue Art und Weise, Landwirtschaft zu organisieren, so könnte man es vielleicht sagen. Und zwar eben ganz, ganz klar mit dem Fokus auf Gemeinschaft, auf Community. Also nicht mehr der Bauer alleine auf seinem Trecker, der da seine Runden fährt und am Ende sein Getreide und seine Milch an irgendeinen Großhändler verkauft und dann auch gar nicht weiß, in was für ein Brot der Weizen gelandet ist oder in was für einer Flasche die Milch dann verkauft wurde, sondern quasi ist genau das Gegenteil. Menschen aus der Umgebung dieses Bauernhofes tun sich zusammen, gehen auf den Bauern zu, das ist eine Variante, oder der Bauer sagt, ich habe keinen Bock mehr auf Großhändler, ich will irgendwie, dass Leute hier mitmachen, ich will das Gefühl haben, dass ich getragen werde von Menschen, die ich kenne, die das irgendwie gut finden, was ich hier mache, wie auch immer, also das kann von beiden Seiten kommen, und dann sagt man praktisch, der Bauer sagt dann hier, ich, um dieses Jahr irgendwie zu bewältigen, brauche ich so und so viel Geld. Ich habe hier meine Kosten, muss Stromkosten bezahlen, Pacht für meine Flächen, Futter, was ich irgendwie noch zukaufen muss für meine Tiere, falls mein eigenes nicht reicht, Reparaturen am Stall, die dieses Jahr anfallen, oder auch irgendwelche Wartungsarbeiten von meinen Maschinen und so weiter und so fort. Und natürlich auch so ein bisschen mein eigenes Gehalt. Und könnt ihr euch irgendwie zusammentun und das ermöglichen, dass ich hier mein Jahr über die Runden bringe? Und dafür bekommt ihr eben alles, was so dabei herauskommt, dabei herumkommt. Ja, also das Gemüse, was ich anbaue, die Karotten, die Kartoffeln, Getreide, Milch, wenn ich Kühe habe, Und ja, so der klassische Weg, diesen Betrag zusammenzukriegen, also so eine der bewährtesten Methode ist die sogenannte Bieterrunde. Da versammeln sich dann die Mitglieder dieser Solidargemeinschaft, der solidarischen Landwirtschaft. Und es wird dann meistens so ein Richtwert ausgegeben, wo dann gesagt wird, okay, pro Person im Schnitt sollte man so und so viel in den Topf reinschmeißen für dieses Jahr. Das ist dann so ein Richtwert. Und dann kann man anonym praktisch seinen Beitrag da reinlegen und dann wird geguckt nach der ersten Runde, reicht es oder reicht es noch nicht? Und wenn es reicht, ist natürlich toll und Party. Und wenn es noch nicht reicht, dann gibt es eine zweite Runde, vielleicht auch eine dritte, bis man dann eben den Betrag zusammenkriegt, der nötig ist. Und da es anonym ist, ist es solidarisch. Also das heißt, es kann jemand weniger geben, als dieser Durchschnittsbetrag ist oder eben jemand, der jetzt gerade ein gutes Einkommen hat und das Gefühl hat, hier, ich kann auch irgendwie praktisch andere unterstützen, die jetzt weniger Geld haben, die geben dann mehr. Das ist so das Grundprinzip. Und ich finde das sehr spannend, weil es ja im Prinzip den Markt umgeht. Also diese gesamten Marktmechanismen, die es ja heute dem modernen Bauer oft so schwierig machen, ja, diese Marktpreise, die Weltmarktpreise, und dann rödelt man und arbeitet und am Ende kriegt man für das, was man das ganze Jahr über getan hat, irgendwie weniger raus, als man reingesteckt hat und muss Subventionen kriegen, beziehungsweise ist komplett abhängig von staatlichen Subventionen. Also ein sehr unbefriedigendes Gefühl. Ist irgendwie was ziemlich Spannendes. Also ursprünglich, so die Uridee von dieser Art, Landwirtschaft neu zu organisieren, die ist anscheinend in Japan entstanden, von der japanischen Vereinigung für ökologischen Landbau. Das war irgendwann in den frühen 70er Jahren und nennt sich Tekkei, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, aber geschrieben wird das Teikei. Und das hat irgendwie sehr stark diese heute inzwischen sehr große CSA-Bewegung im englischsprachigen Raum, vor allem aber in den USA, inspiriert, wo es dann die erste Community-Supported Agriculture so in den späten 80ern gab, also 1986 genau. In Deutschland hat das gar nicht viel später angefangen. Da gab es 1988 die erste solidarische Landwirtschaft. Ist aber dann lange Zeit nicht viel passiert. Also es gab nur eine solidarische Landwirtschaft für quasi 10 Jahre, so bis in die späten 90er, 1998. 2003 gab es dann schon 3 davon. Bis 2007 9. 2013 39. 2015 schon 79. 2016 mehr als 100. 2018 ungefähr 200. Also ein ziemlich starkes, fast schon exponentielles Wachstum so in den letzten Jahren. Das ist auch irgendwie ziemlich interessant an diesem Phänomen Solawi. Das hat also in letzter Zeit einen sehr starken Zuspruch bekommen und die schießen irgendwie, vielleicht, also wie Pilze kann man noch nicht sagen, aber es geht schon so in die Richtung aus dem Boden. Und man muss nur mal Solawi Rhein-Main eingeben und da findet man inzwischen auch, ich habe es jetzt noch nicht genau gezählt, aber auch schon mindestens 5, 6, 7 Solawis im Frankfurter Raum.
Ja, ich weiß, allein in Frankfurt fallen mir, glaube ich, 2 ein, mit denen ich auch schon mal so indirekt auch Kontakt hatte. Aber jetzt, wenn du jetzt sagst, irgendwie, das werden halt immer mehr, so und auch so Zahlen hast, gibt es denn so eine Art kleinsten gemeinsamen Nenner? Also sozusagen, also wie die sich selbst definieren, weil du hast ja in der Einführung ja schon recht deutlich gesagt, dass es ja sehr unterschiedliche Ausgestaltungsformen von so einer Solawi geben kann. Also entweder, dass du zum Beispiel einen Farmer hast, der Bauer, sage ich jetzt mal, der exklusiv arbeitet und dann sozusagen so einen Kreis von Abnehmern hat, die halt irgendwie sagen, okay, wir müssen sozusagen das ganze Ding stemmen, und dann gibt es ja auch welche, die das sozusagen als Zusatzgeschäft neben ihrem regulären Geschäft haben, wo sie beispielsweise über Märkte oder über Großabnehmer verkaufen. Also gibt es da sozusagen einen klareren Zuschnitt, was man, wenn man auch so mit so Auflistungen arbeitet, dann darunter versteht. Weil ich finde es immer ein bisschen schwierig, so Zahlen zu haben, wenn man dann aber gar nicht weiß, zu sagen, also ne, so Äpfel und Birnen, ne, so wo ist die Vergleichsebene? Ja? Weil das ist ja auch eine Frage, die wollte ich dir eigentlich erst später stellen, aber jetzt purzelt sie so aus mir raus. Von diesen unterschiedlichen Auffassungsformen, was Solawi sein kann, was ist denn aus deiner Sicht, du kannst die Frage auch gern nochmal nach hinten schieben, die sinnhafteste Organisationsform?
Die sinnhafteste, also im Sinne von so idealsten in Bezug auf eine Ökologisierung und Regionalisierung der Lebensmittelproduktion, so.
Wenn das dein Kriterium ist, dann ja. Also ich kann dir gerade keins vorgeben, weil ich da selber total auf dem Schlauch stehe. Weil wir haben ja da selber so mehr oder weniger gute Erfahrungen gemacht. Wir waren ja auch 2 Jahre hier in einer. Genau, da kommen wir nämlich zum Punkt, ne? Also ich glaube, nach den Kriterien, die du gerade genannt hast, war das, was wir da hatten, nämlich eigentlich keine Solawi, sondern es war einfach genossenschaftlich organisierte Landwirtschaft, also die auch exklusiv für einen Kreis von Genossen produziert hat, sage ich mal. Aber wo die Genossen, zumindest war das zum Zeitpunkt, als wir Mitglied waren oder Genossen waren, hatten wir kein Mitspracherecht. Na, es war, was im Übrigen auch einer der Gründe war, warum wir rausgegangen sind am Ende, weil uns das irgendwie genervt hat, weil wir hatten keinen Einfluss darauf, was gemacht wird. Und wir waren verpflichtet, den Preis zu bezahlen. Wir waren gleichzeitig Genossen, durften aber nicht mitreden. Und die Preise sind wirklich permanent gestiegen. Und irgendwann waren wir an einem Punkt angekommen, und das sage ich explizit, also wir geben als Haushalt schon gerne Geld für hochwertige Produkte aus. Also gerne viel Geld. Also nicht, also jetzt nicht mich falsch verstehen. Also es geht nicht darum, Geld zu verballern, sondern wir sind gern bereit, einen angemessenen Preis für gute und nachhaltige Qualität zu zahlen. Ich glaube, das beschreibt es im Wesentlichen.
Das ist
Und
erstmal nicht das das Totschlagkriterium.
ja, genau. Genau, und das war halt bei uns so ein bisschen am Ende dieser Punkt, dass wir irgendwie das Gefühl hatten, wir waren ab einem gewissen Punkt kamen wir uns so ein bisschen wie so eine Melkkuh vor, um mal in dieser sprachlichen Bubble zu bleiben. Und hatten halt irgendwie keinen Einfluss darauf, was dort zum Beispiel auch angebaut wurde. Das ist ja auch so ein Punkt bei so einer Solawi, dass du ja im Idealfall halt komplett in dem saisonalen Anbauregime drin bist. Kannst du dazu vielleicht mal irgendwie noch was sagen? Ich weiß, ich habe dir gerade mega reingekretscht. Es tut mir auch irgendwie total leid gerade. Sorry.
Also erst nochmal jetzt, du hast ja irgendwie schon viele Sachen jetzt gerade angesprochen. Also so zu dem ersten Punkt, also ist auch eure eher negativen Erfahrungen mit dieser Solawi in Frankfurt. Ich glaube, ich weiß ja auch, von welcher du sprichst. Wo ich jetzt so gleich, wo für mich so das Problem eigentlich ist, dieses, dass es so groß aufgezogen ist. Da habe ich doch recht, oder?
Ja, yeah, also, die haben da einen richtigen Business Case draus gemacht.
Genau, in dem Fall genau, so ein richtiges Business-Ding, wo es echt auch irgendwie schon darum geht, groß zu werden und irgendwie möglichst viele Flächen auch zu übernehmen, Höfe zu übernehmen und so, und das Ganze jetzt mal so als so ein Startup-Ding aufzuziehen, so den Eindruck macht es manchmal so ein bisschen. Und das ist natürlich jetzt, hat jetzt irgendwie mit, so wie ich gerade SolarWinds beschrieben habe und was die so in ihrem Ideal eigentlich ausmachen, dann nur noch teilweise was damit zu tun, gell? Also so dieses Ideal von Kleinbauer sucht Mitglieder oder sucht Menschen, die ihn in seiner Tätigkeit unterstützen, um das zu tun, was er machen will, und dabei eben Menschen lokal und einfach zu versorgen und dabei eben einen ganz wichtigen Beitrag zur Regionalität zu leisten, Regionalversorgung, aber eben auch ökologischen Umgang mit Boden, Pflanzen und Tieren. Wenn es keine vegane SolarWinds ist, das gibt es ja inzwischen auch immer wieder öfters, auch in Frankfurt, glaube ich. Auch nochmal ein interessantes Thema. Ja gut, da könnte man jetzt bei so einer großen SolarWinds natürlich schon sagen, das machen die alles, ja. Also einmal Regionalität und dann natürlich auch ökologisch. Also das ist ja trotz allem alles Bio, davon gehe ich mal aus. Aber es verliert natürlich ganz stark diesen Aspekt der Identifikation, dass man sagt, ich will eben mein Gemüse oder meine Möhre nicht im Supermarkt einkaufen, weil ich dann nicht keinen Bezug aufbauen kann dazu. Ja, dann bleibt es für mich so ein Produkt. Aber was ich eigentlich will, ist eine Möhre, von der ich weiß, wer sie aufgezogen hat, in was für einem Boden sie gewachsen ist, in was für einem Klima, weil sie dann dadurch auch irgendwie einen ganz anderen Nährwert für mich hat. Jetzt nicht nur rein physisch, sondern auch auf einer anderen, vielleicht auch seelischen Ebene, ja. Das ist also viel wertvoller für mich, so etwas zu essen, als jetzt eine Möhre aus dem Rewe. Und das geht natürlich dann auch so ein bisschen verloren bei so einer großen SolarWinds, wo man nur noch seine Box da vors Haus gestellt kriegt und eigentlich am Ende auch gar nicht mehr weiß, wie ist die jetzt eigentlich gewachsen, auf welchem Acker, war das irgendwo da in Nordostfrankfurt oder irgendwo im Süden, und dann, wer war da jetzt eigentlich dabei, war das jetzt der und der oder schon wieder dieser Neueinsteiger von dem Hof da hinten?
Ich würde sogar noch, ja, bin ich komplett dabei. Also ich finde diese Unterscheidung schon sehr, sehr gut, die du da getroffen hast. Und auch so den, ja, auch so den, die, ich mag auch diesen emotionalen Zugang, den du dazu hast. Den kann ich zwar für mich persönlich nicht komplett teilen, also ich will jetzt nicht sagen, mir ist das nicht so wichtig, das ist nicht richtig gesagt, aber ich kann, sagen wir mal so, ich bin da eher bereit, Abstriche zu machen, möchte ich mal sagen.
Ja.
Aber ich kann den Punkt, mit dem ich möchte mich damit identifizieren, in gewisser Weise nachvollziehen. Ich würde es vielleicht nennen, mir ist da zum Beispiel eine gewisse Transparenz, glaube ich, wichtiger. Also ich muss jetzt nicht zwingend wissen, wie der Bauer, der meine Karotte großgezogen ist, mit Vornamen heißt ob der am Mittwoch guten Stuhlgang hatte. Das brauche ich persönlich für mich nicht zu wissen. Was mir aber wichtig ist, dass wir diesen Prozess von ich bereite die Erde auf, indem die Möhre wachsen wird, bis zum Punkt, was mache ich eigentlich mit der Möhrenumverpackung? Also in anderen Worten, ich habe die Möhre aufgegessen und da ist die Möhrentüte am Ende übrig. Also wenn wir das jetzt mal diese komplette Kette uns anschauen, also im Englischen gibt es ja diesen schönen Begriff Cradle to Cradle. Also wenn wir uns den anschauen, da wäre es mir ganz lieb, wenn wir den so transparent wie möglich gestalten könnte. Das ist sozusagen, das ist mein Approach an die ganze Sache. Wenn wir das hinbekommen würden, fände ich das cool. Und da muss ich auch ehrlich sagen, kurz noch zwei Punkte dazu. A, verstehe ich häufig den Begriff des Solidarischen in solidarischer Landwirtschaft nicht. Also in dem Case, in dem wir waren, also ne, der Anbieter, den wir da hatten, allein schon die Tatsache, dass ich Anbieter sage, ne, unterstreicht ja das eigentliche Problem, dass ich die als Anbieter wahrgenommen habe und eben solidarische Landwirtschaft, ja, ich solidarisiere mich, ja, also ja. Also das heißt ja einerseits, ich solidarisiere mich mit dem, der es anbaut, also in Form von eine Kritik an dem, sagen wir mal, landwirtschaftspolitischen Setting, in dem wir uns in diesem Land bewegen, ja, weil scheinbar die Regeln so beschissen sind, dass es vielen Landwirten kacke geht, müssen wir uns mit ihnen solidarisieren, wichtige Sache. Das andere ist aber auch, man solidarisiert sich innerhalb des Kreises der Konsumenten. Das heißt, die Konsumenten solidarisieren sich und haben damit auch wieder eine höhere Wirkmacht auf das, was sozusagen im Rahmen der Erschaffung von landwirtschaftlichen Gütern passiert. Was übrigens genau. Auch wieder auf diesen Account Transparenz, den ich eingangs eingeführt habe, einzahlt. Ne? Also das je mehr wir uns untereinander dann solidarisieren, innerhalb dieser Bubble selbstverständlich, desto mehr können wir auch wissen, wo kommt das her? Wie ist es entstanden? Warum haben wir uns für diese, jene Sache entschieden? Und all diese Sachen, die ich sozusagen an dem Konzept oder an dem Ideal der solidarischen Landwirtschaft, ich will es wirklich Ideal nennen, gut finde, habe ich in der genossenschaftlichen Form, die haben sich ja selber nie Sola wie genannt, muss man fairerweise sagen, nicht wiedergefunden. Also weder diese Komponente, dass man Einfluss hat, was eingebaut wird, noch die Komponente, dass es ernsthaft transparent war,
ja.
Noch die Komponente, dass man so, ich sag mal so, gewisserweise eine Gruppe von Gleichen war. Sondern es gab halt nach wie vor ein sehr starkes Verhältnis zwischen Anbieter und Abnehmer, mit dem großen Unterschied, dass die Rolle des Abnehmers im Vergleich zum Beispiel zum Abnehmer im Supermarkt, der ja immer das Druckmittel Preis hat, komplett entgegengesetzt aufgebaut war. Also in diesem Setting, in dem wir waren, hatte ich zumindest den Eindruck, dass die Anbieter auf einmal eine überhöhte Rolle hatten und die Nachfragenden eine abgesenkte Rolle hatten in Form von, sie zahlen ein Arsch voll Geld für die Dienstleistung, und das war wirklich ein Arsch voll Geld, und haben trotzdem weder Mitspracherecht noch volle Transparenz.
Ja. Verstehe, was
vielleicht du meinst. Ein besseres Produkt, als wenn du es im Rewe kaufst. Im Übrigen nichts gegen Rewe. Ich möchte jetzt mal, ja, ich will da jetzt gar nicht immer, dass wir irgendwie sagen, hier der böse Rewe oder so. Aber es ist halt natürlich, wenn man Rewe sagt, weiß, hat man sofort so ein Bild im Kopf. Ich weiß schon, warum wir das verwenden.
Und ja, das hat mich halt irgendwie. Der Standard-Supermarkt.
Genau, ja. Das ist halt der Überanbieter, vor allem in Hessen. Also ja. Man kommt ja nicht am Rewe vorbei, muss man ehrlich sagen. Und das hat mich halt irgendwie so in meiner Erfahrung sehr gestört. Zweiter Punkt, den ich noch dazu sagen will, die Idee dieser solidarischen Landwirtschaft ist halt auch insofern sehr überhöht, dass einerseits hängt dann natürlich eine gewisse Ideologie hinten dran, und ich finde es manchmal auch ganz nett, wenn man Sachen ideologiefrei betreiben kann. Ja, also man könnte ja anders formuliert, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, mir ist es einfach wichtig, dass der Produzent einen fairen Lohn bekommt und dass das, was ich kaufe, eine hohe Qualität hat, zum Beispiel Bioqualität, such dir was aus, und dass ich nachvollziehen kann, wie die Produktionskette funktioniert. Das sind ja erstmal Argumente, die in erster Instanz ideologiefrei sind. Sondern das sind ja erstmal Fakten, die man sozusagen als Ansprüche haben kann an ein Produkt, weil man vorhat, das Produkt zu kaufen.
Ja.
Und das würde mir ja schon reichen. Das Ganze, das muss ja immer gar nicht so ideologisch aufgeblasen sein.
Was wäre denn für dich jetzt ideologisch zum Beispiel am Solawi?
Ja, also nee, ich will jetzt, ich will da jetzt gar nicht irgendwie so, ich will gar nicht ins Bashing gehen oder so, darum geht's mir überhaupt nicht, aber häufig hat das für mich so ein, weiß ich nicht, ist mir das zu politisch idealistisch. Also das ist halt das, was ich sage, wenn ich meine, ich will nicht wissen, was der Gärtner von Stuhlgang gestern hatte. Mir ist es wichtig, ein gutes Produkt zu haben, für das ich bereit bin, einen fairen Preis zu zahlen. Und das ist, glaube ich, eher so meine Herangehensweise ans Thema. Ich weiß, da unterscheiden wir uns wahrscheinlich jetzt auch so ein bisschen, aber möchte zum Beispiel, also ich brauche da auch nicht zwingend so eine Community dahinter. Also ich brauche da jetzt nicht auch noch jemanden, der mir dann sagt, oh, hier, probier doch mal irgendwie dieses Quinoa-Rezept aus. Das brauche ich nicht. Und da muss ich mir anmerken, da unterscheiden wir beide uns hier zu Hause schon sehr. Ja, also das ist auch da haben wir nicht mal hier intern eine einheitliche Meinung, was ja auch vollkommen legitim und gut so ist. So, Ende meiner vielen Einwürfe.
Ja.
Sorry.
Aber du hast ja interessanterweise gesagt, jetzt diese, ich sag mal in Anführungsstrichen, Solawi, mit der ihr da jetzt eure Erfahrung gemacht hattet, die hatten sich selber gar nicht Solawi genannt.
Sondern, zumindest nicht in meiner Wahrnehmung, ja.
Ja, sondern irgendwie, sie wurde irgendwie so genannt von irgendwelchen Leuten. Sprich, sie haben sich so in ihrem Selbstverständnis selber eigentlich gar nicht in dieses Solawi-Feld, in diesem Solawi-Feld gesehen, sondern einfach so eher so ein, wie soll man sagen, so ein Zwischenbereich, wo man sagt, wir machen eine Direktvermarktung über diese Abokisten und bauen unseren eigenen Kundenkreis auf, aber wir nennen uns jetzt nicht Solawi, weil das hat auch eigentlich jetzt erstmal so gar nicht viel mit Solawi zu tun, so von der Grundidee.
Genau, weil sind sie ja ein genossenschaftlich organisierter Direktvermarkter.
Ja.
Also das ist ja eigentlich die ganz konkrete Bezeichnung.
Genau.
Und da frage ich mich halt, weil wir es jetzt gerade von Ideologie hatten, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, mein Ziel ist es nicht, mich mit 100 anderen Gleichgesinnten zusammenzutun und zu sagen, in Anführungszeichen, wir bezahlen uns jetzt gemeinsam oder wir leisten uns jetzt gemeinsam einen Landwirt, der unsere landwirtschaftlichen Träume verwirklicht, sag ich jetzt mal blöd gesagt, ne? Sondern wenn wir jetzt sagen, uns ist es eigentlich wichtig, gute Produkte zu fairen Preisen etc. zu bekommen. Dass die dann am Ende noch regional und bio und so weiter, das sind ja noch einfach so Kategorien, in die man weiter denken kann und die natürlich auch die logischen nächsten Schritte wären. Frag ich mich halt teilweise so ein bisschen, also ist das, also die Art und Weise der Herangehensweise ist ja immer eine Herangehensweise, dass man die Produktion ändern will und nicht, dass man die Distribution ändern will. Und ist es nicht vielmehr so, dass häufig die Distribution und damit zum Beispiel auch die Art und Weise, wie der Großhandel die Preise diktiert, das Problem ist? Also muss man die ganze Produktion immer wieder neu aufräumen? Weil ich meine, es gibt doch schon sehr viele Biobauern und es gibt doch schon viele kleine Höfe, die wirklich gute Verhältnisse haben, ne? Und die gute Produkte herstellen. Ist es nicht vielmehr so, dass man eigentlich mal dieses Konzept des Marktes überdenken müsste und nicht vielmehr gute, kleinere, lokalere Marktformen organisiert, die eine gesammelte Direktvermarktung einzelner Produzenten aus der Region ermöglicht? Fragezeichen?
Ja, also ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob ich da jetzt gut genug auf deine Frage eingehe, was ich jetzt sage. Also das eigentlich Spannende an der Solawi finde ich halt eben, dass sie dieses gesamte Konzept von Markt irgendwie, wie soll man sagen, also umgehen finde ich noch zu schwach ausgedrückt, aber versuchen, ganz neu zu denken, wie man Leben eigentlich organisieren kann, ja, und eben nicht über Märkte, sondern über diese Solidargemeinschaften. Also meine Karotte, meine Kartoffel oder was auch immer, das ist dann kein Produkt mehr, wie man es ja in der Marktwirtschaft so schön nennen würde, sondern es ist ein Erzeugnis. Ein Erzeugnis, das aus dieser Solidargemeinschaft heraus entstanden ist. Und das macht die solidarische Landwirtschaft zu sowas, schon was sowas radikal Neuem, finde ich, ja, wenn man das so denkt. Also nicht einfach irgendwie eine neue Form des Vermarktens oder des Wirtschaftens, sondern eine neue Form des Lebens und des Lebens organisieren und Leben ermöglichen.
Ja, so bin ich da komplett dabei. Das ist halt eher so ein Community-Approach, dass man halt sagt, es geht nicht explizit darum, einzelne Produkte zu erwerben. Also ich will eine Karotte haben, weil ich die Karotte essen will, deswegen kaufe ich die Karotte, bezahle diesen Preis, hab die Karotte, hab einen Anspruch auf eine gewisse Qualität, esse die und dann beginnt der Kreislauf von vorn. Sondern das ist halt eher so ein Anspruch, dass man sagt, man versteht die Ernährung auch in gewisser Weise oder die Versorgung in allererster Instanz, versteht man als gemeinschaftliche Aufgabe und nicht mehr als marktorientierte Versorgungsleistung.
Toll ausgedrückt. Genauso meine ich's. Und
dann bin ich da komplett dabei. Das, ja. Das finde ich auch super.
Ja. Und man steckt dann drin, ja. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, es geht vielleicht erstmal gar nicht darum, jetzt unbedingt Bio und Top-Qualität, sondern im Kern geht es um diese Beziehung, die man da wieder eingeht mit dem, wo das eigentlich herkommt, was mein Leben ermöglicht, dass man da wieder ganz neu in so eine Beziehung reingeht und das bewusst mit ermöglicht. Und das geht eben nur bewusst, wenn man da auch konkret sieht, wie das läuft und wie es abgeht, ja. Das könnte man jetzt natürlich auch auf viele andere Lebensbereiche beziehen, aber jetzt gerade bei Lebensmitteln ist es natürlich sehr konkret und irgendwie auch erstmal schnell nachvollziehbar, warum man eigentlich da anfangen sollte. Ja, es gibt ja auch schon Leute und Hochschulen, die dann überlegen, solche Konzepte auch auf zum Beispiel auf Industrien zu übertragen, ja, solidarische oder Community-Supported Industries. Also Gedanken in dieser Richtung gibt es ja auch schon. Also zum Beispiel ein komplexes technisches Gerät solidarisch herzustellen, ja, dass mein, ich weiß nicht, Smartphone ist vielleicht jetzt erstmal zu weit gedacht, aber zum Beispiel mein Kochtopf, nicht, dass ich nicht als ein Produkt kaufe, sondern als ein Erzeugnis aus einer Solidargemeinschaft benutzen kann und haben kann. Ja, das war jetzt gerade nochmal so ein kurzer Ausflug.
Ich finde es mega spannend und ich finde diese Herangehensweise, ich denke, da könnten wir uns auch sicherlich mit Markus auch gerne nochmal kurz schließen, der hat da ja auch sehr viel zu diesem Thema gemacht. Sehr, sehr gut. Man merkt aber auch, also ich zumindest merke aber auch, wie tief der Marktgedanke in jeder Faser der Alltagswelt oder der Realität, je nachdem, wie man das jetzt nennen will, drinsteckt. Also fast alles ist ja irgendwie an Angebot, Nachfrage und der Verfügbarkeit von Mitteln und Ressourcen orientiert. Das heißt, dass man beispielsweise diesen Gedanken der Versorgung immer von der Perspektive betrachtet, ich brauche Essen, ich will mich versorgen, dafür brauche ich Betrag X, um das sozusagen zu erwerben. Also dass es eigentlich immer nur über diese beiden Ebenen geht. Anbieter, Nachfragender. Anbietende, Nachfragende.
Ja.
Und sich daraus, aus diesem Mindset erstmal zu lösen, ist eine ganz schöne Herausforderung.
Ja. Allein schon sich sprachlich daraus zu lösen. Ja, allein so ein Wort wie zum Beispiel, du hast es vorhin auch gesagt, bei eurer, in Anführungsstrichen, Solavi, Anbieter.
Ja.
Das ist ja schon ein Framing, was da stattfindet, in dem Wort, ja. Anbieter, also anbieten, das, ich biete das Produkt zu diesem Preis, ja. Das ist schon wieder marktwirtschaftliches Denken, was allein in diesem Wort drinsteckt. Ein Anbieter. Ja, und was ständig unser Denken immer wieder in diese Richtung zurückbringt, ja, Marktwirtschaft, Kapital, ich brauche Geld, ich muss kaufen, ich kann nur leben mit Geld, ja, mein Leben kann ich nur kaufen, sozusagen.
Ja, das ist richtig, aber der Punkt ist, ist es ja in der Praxis unglaublich schwer, in diesem System, in dem wir nun mal drin stecken, so wie es aktuell ist, so eine Parallelwelt zu etablieren, merkt man ja, wie schwer das allein schon ist, wenn man das nur, ich sag mal, nur in diesem Bereich, zum Beispiel Gemüseversorgung. Ja. Ich meine, die meisten Solavis sind ja erstmal allen voran auf Gemüseversorgung ausgelegt.
Richtig.
Ja?
Richtig.
Also wie unglaublich schwer das allein in dem Bereich schon ist. Und das ist ja nur ein Aspekt deiner Konsumwelt oder deiner, ja, Konsumwelt beschreibt im Wesentlichen, ja, ich meine, es ist ja genauso, wie wenn du ins Theater gehst, das ist ja auch ein Teil deiner Konsumwelt. Du konsumierst Kultur und bezahlst dafür Betrag X.
Mhm.
Also wie schwer das allein ist, allein nur du ein Fragment deiner Konsumwelt anderweitig zu organisieren. Also das ist ja das, worauf ich hinaus wollte. Das steckt so tief in uns als Teilnehmer dieser Gesellschaft drin. Das ist sehr schwer, das überhaupt mal anders zu denken. Und sei es nur in Ausschnitten.
Da hast du vollkommen recht. Umso spannender ist es aber, dass solche Initiativen zunehmend aus dem Boden sprießen. Auch selbst wenn die dann vielleicht irgendwo doch noch pseudo-marktwirtschaftliche Solidargemeinschaften sind, oder umgekehrt, also Pseudo-Gemeinschaften, die aber am Ende irgendwie doch wieder marktwirtschaftlich fundiert sind, also die eigentlich gar nicht in einem nicht marktwirtschaftlichen Kontext so entstehen könnten.
Mhm.
Und trotzdem regt es dazu an, das Leben mal ganz anders zu denken. Dass ich am Ende für meine Karotte vielleicht eigentlich nicht unbedingt Geld brauche, sondern vielmehr einfach nur meinen Beitrag, diesen Hof, den Bauern oder den Gemüsegärtner zu unterstützen, in welcher Form auch immer, dass er das machen kann, was er da macht, oder sogar mithelfen, mitmachen. Also letztendlich kommt es darauf an, das zu ermöglichen, ja, und das ist natürlich so, wie es heute passiert, natürlich schon meistens erstmal mit über Geld. Aber wenn man da mal drinsteckt und das mitdenkt, dann kommt man irgendwann auch mal so zu so einem Punkt, theoretisch geht das auch ohne Geld, ja. Also das ist jetzt zwar im Moment so das übliche Mittel, um Unterstützung zu ermöglichen, aber es ist nicht das Alleinige und kann auch ganz anders gehen. Also ich will damit jetzt einfach nur sagen, es regt zu einem neuen Denken an, ja.
Das auf jeden Fall, ja. Ja, also ich bin ja irgendwie im letzten Jahr so ein bisschen Fan vom Crowdfarming geworden, was ja so ein bisschen so eine Zwischenstufe ist, wenn man ehrlich ist. Ich meine, das ist am Ende des Tages ist es eigentlich Direktmarketing im klassischen Sinne oder Direktvertrieb. Das geht ja so europaweit, ne? So Orangen aus Spanien und was weiß ich, eine Kuh aus Frankreich und was weiß ich, Tomaten aus XY. Dass halt verschiedene Landwirte, Farmer, Bauern in Europa sich auf dieser Plattform da zusammengeschlossen haben und man entweder zum Beispiel eine Kuh adoptiert und dann deren Erzeugnis, also in Form von Käse, bekommt. Oder man einen Olivenbaum in Südspanien adoptiert und dann halt den anteiligen Share an Olivenöl am Ende des Jahres bekommt. Das ist sozusagen die eigentliche Idee dahinter, dass sich einerseits die Produzenten von den Zwischenhändlern lösen und halt einen Direktvertrieb machen. Mhm. Andererseits, und das ist die ursprüngliche Idee, inwieweit das in dem System mittlerweile ernsthaft funktioniert, weiß ich nicht. Würde mich aber eigentlich interessieren, dass man einfach Lebensmittelverschwendung reduziert. Weil man einfach sagt, man hat nicht mehr, also man produziert nicht auf einen blauen Dunst hinaus. So, keine Ahnung, ich habe jetzt hier meine 3 Hektar Olivenbäume und ich baue die halt einfach an und dann gucke ich mal, wie ich das Zeug unter die Leute bekomme, sondern dass man halt sagt, okay, ich weiß von vornherein schon, wie viel ich produzieren muss, weil ich habe da sozusagen meine Abonnenten. Mhm. Und das ist, also inwieweit, sagen wir mal, diese Marktschwankung oder die Nachfrageschwankung ernsthaft umgesetzt werden können, ist natürlich ein ganz anderer Punkt, ne? Also gerade beim Beispiel Olivenbäume, ne? Ich meine, Olivenbäume sind ja was, das pflanzt man an und ich meine, ein guter Olivenbaum wird ja mehrere hundert Jahre alt.
Ja.
Ne? Also da ist es natürlich sehr fraglich, inwieweit diese Nachfrageschwankungen angepasst werden können. Mhm. Aber prinzipiell ist diese Idee ja schon sehr begrüßenswert. Und ich kaufe da relativ regelmäßig Sachen. Also man kann sozusagen auch Restbestände kaufen, das mache ich ganz gern. Mhm. Das ist natürlich aber, sagen wir mal, von diesem Ideal sehr Solawi noch weit entfernt. Also zumindest von dem Ideal, so wie wir es gerade besprochen haben. Aber ich finde es trotzdem ein gutes Konzept, weil es ermöglicht, die Produkte sind alle bio, halt direkt vom Produzenten Sachen abzunehmen. Und man bekommt auch halt immer so ein bisschen die Story vom Produzenten erzählt. Also inwiefern da so natürlich so ein bisschen diese Storytelling-Marketing-Geschichte reinzählt, ist noch eine andere Frage. Das kann man natürlich auch mal kritisch durchleuchten, wenn man ehrlich ist. Hm. Aber ich finde die Idee ganz cool. Und was halt auch dazu gehört, man kann die, also das ist so eine dieser Ideen dahinter, der Hof, von dem man das kauft, den kann man auch nach Rücksprache besichtigen und besuchen.
Ja, und das ist ja insofern dann schon, also ich finde, geht schon so in die Richtung, also die Grundidee der Solawi, gell, dieses Beziehung schaffen und Produzenten und Konsumenten näher zusammenzubringen. Zwar noch nicht zu verschmelzen, wie das ja bei so einer richtigen Solawi dann fast schon ist, wo das gar nicht mehr so die Rolle spielt, wer jetzt hier der Produzent und wer der Konsument ist. Aber trotzdem so eine Tendenz in die Richtung, ja. Und
ja.
Also ist eine Vorstufe, würde ich sagen.
Ja. Ja, also das ist sozusagen das, wo ich mich da im letzten Jahr so ein bisschen mit beschäftigt habe und wo ich wiederkehrend Sachen für mich oder für uns gekauft habe und wo ich gute Erfahrungen für mich gemacht habe. Also
ja, das spannend.
Das wollte ich da mal noch einwerfen.
Ja, gut, also ich habe jetzt von meiner Seite nicht mehr so viel dazu zu sagen. Ich wollte aber noch mal kurz erwähnen, dass ich jetzt ein paar Ideen zu dem Solawis heute und auch Inspiration aus einem Buch hatte, das ich hier nochmal ganz kurz empfehlen will und auch fairerweise erwähnen will, ja, weil mich das also weil mir das sehr geholfen hat, auch irgendwie Klarheit über das Thema eigentlich zu kriegen. Und zwar ist das Buch mit dem Titel Frei, Fair und Lebendig von Silke Helfrich und David Bollier. David Bollier kenne ich jetzt nicht so gut, aber ich weiß auf jeden Fall von Silke Helfrich, dass sie auch sehr aktiv in dieser Commons-Bewegung ist und eigentlich auch so die im deutschsprachigen Raum, die diesen Commons-Begriff so ganz, ganz neu belebt hat und eben auch gerade da diese Solawi, solidarische Landwirtschaft als ein ganz wichtiges Beispiel in ihrem Denken, was Commons eigentlich sind und was Commons ausmacht, immer wieder hervorbringt.
Genau, ja, daher kenne ich sie auch. Also das Buch habe ich auch da und das gibt es ja auch als Commons, also als PDF kostenfrei zum Runterladen.
Also genau, im Transkriptverlag, ja.
Genau, also ja. Den Link hauen wir dann auch einfach mal noch in die Shownotes rein.
Ja.
Prima. Prima. Ja, danke dir, Stefan. Das ist natürlich ein Thema, auf das wir in gewissen Aspekten immer wieder zurückkommen. Also,
ja.
Weil das ja weite Teile eigentlich so des Zusammenlebens betrifft. Also ja, klar, ich meine, so Solawi ist natürlich jetzt eine sehr spezifische Ausprägung, aber also so diese Frage zu stellen, was ist eigentlich Gemeingut und was nicht und wie kann man auch gewisse Dinge zugänglicher machen?
Ja, genau. Und am Ende wieder auch die Frage, wie, und da sind wir auch zurück bei der Geografie, wie gehen wir eigentlich mit dem Land um? Wie gehen wir mit der Erde um? Und ich finde, die wird gerade in dem Bereich immer wieder ganz stark beleuchtet.
Total, also, total. Das ist, genau, und ich finde auch der Aspekt, der ökologische Aspekt, auf den sind wir jetzt ja gar nicht so sehr eingegangen. Ich finde, darüber sollten wir auch nochmal in einer zweiten Runde reden, weil ich finde, die Tatsache, dass man ja das Ganze aus der eigentlichen Vermarktungslogik rausnimmt, ermöglicht meiner Auffassung nach auf ökologischer Ebene ganz neue Spielräume. Und das finde ich das eigentlich Spannende, auch so jetzt mal so mit dieser Geografenbrille nochmal drauf geschaut.
Ja, genau. Und das ja interessanterweise Solawis eigentlich grundsätzlich immer Bio sind, ja. Da ist es über irgendwie gar keine Frage mehr.
Ja.
Wo man dann doch irgendwie schon so merkt, was, also zumindest Menschen, die sich Gedanken machen, irgendwie am Ende doch wollen, ja.
Also ich habe in letzter Zeit häufig über diesen Aspekt von Bio in Supermärkten nachgedacht. Mir ist das neulich im Rewe aufgefallen. Und da frage ich mich immer so, was ist so ein bisschen die Idee von den Marktleuten, also von den Supermarktleuten dahinter. Mir ist es aufgefallen, dass die bei gewissen Produkten explizit die Bioprodukte und die, ja, ich sage es mal in Anführungszeichen, die normalen, die konventionell produzierten Produkte explizit nebeneinander legen. Und ich weiß nicht, was die Idee dahinter ist, um zu zeigen, wie krass der Preisunterschied ist, wo ich mir immer so denke, ich weiß nicht, ob das nicht eine Nummer ist, die nach hinten losgeht. Ja. Also mir ist es ganz deutlich aufgefallen am Beispiel der Zwiebeln, wo halt einfach der Sack Zwiebeln, also wir reden über ein Kilo, so ein Netz, ne, hat einfach in der Bio-Variante 2,99 gekostet, wo ich mir so denke, bin ich schon irgendwie, wenn es gute Zwiebeln sind, bereit zu zahlen, aber es ist auch nicht gerade wenig. Und daneben waren die konventionell hergestellten Zwiebeln. Jetzt darfst du mal raten, was da das Kilo gekostet hat.
99 Cent wahrscheinlich.
29 Cent.
29, oh krass.
Okay. Also wir reden um Preisunterschied von 1 zu 10.
Boah.
Also ich meine, das mag jetzt sicherlich ein Extrembeispiel gewesen sein, ne? Also, aber das finde ich schon hart.
Ja, krass. Nee, das hört sich jetzt nicht so an, dass das irgendwie wirklich gewollt war, das so zu zeigen. Aber schon komisch, ja.
Ja.
Und dass das dann auch so kommentarlos da so hingelegt wird in den Supermärkten, ja, das ist so.
Ja, das hier, ist halt das wieder ist so.
29 Cent und das kostet jetzt mal 2,99. So, ja, ist halt Bio.
Ja.
Ja.
Ja, mein Lieber, ich habe zum Abschluss noch einen kleinen Geography-Nerd-Topic für dich.
Oha.
Ja.
Spannung steigt.
Ja. Hast du schon mal was vom Zipfelbund gehört?
Zipfelbund.
Der Zipfelbund.
Nein, nichts.
Was denkst du, ist der Zipfelbund?
Also Assoziationen steigen auf. Zipfel, Zipfelmütze, ein Zwerg.
Ist auch das Erste, woran ich gedacht habe, um ehrlich zu sein.
Zipfel und dann Bund, ja, irgendwie so eine Bund aus Menschen, Bruderschaft, Vereinigung, Zipfelbund. Ich denke irgendwie so ein bisschen an Berge vielleicht, irgendwas mit Bergen. Zipfel, Gipfel. Gib mir mal einen Tipp.
Wenn ich einen Tipp gebe, weißt du sofort, von daher lasse ich dich lieber noch im Dunkeln. Aber also ich kann dir ja mal sagen, was meine Assoziation ist, als ich nur den Begriff gehört habe. Ich hatte irgendwie so ein Bild vor Augen, Zwerge, die, sagen wir mal, erotisch aufgeschlossen waren und sich deswegen in so einem Bund, in so einem geheimen Kreis, in so einem Zirkel organisieren.
Okay. Also dann war ich mit meiner Bruderschaft Geheimbund irgendwie so auch gar nicht mal so auf der ziemlich gleichen Fährte.
Ja, aber schön, dass wir ähnliche Bilder im Kopf haben. Ja.
Nur das erotisch aufgeschlossen, da war ich jetzt noch nicht.
Ja, das ist, weiß ich nicht, warum, das ist mir irgendwie noch so zusätzlich im Kopf gekommen, weil ich mir gedacht habe, so irgendwie so, das ist so, da treffen sich so 10 Zwerge und weiß ich nicht. Auf einmal ist irgendwie die Hose unten, keine Ahnung, ich hatte irgendwie das Bild vor Augen. Aber ich kann das Ganze mal auflösen, weil du wirst wahrscheinlich, wenn du es nicht kennst, niemals drauf kommen. Der Zipfelbund ist ein Verwaltungs- oder politischer Zusammenschluss. Und zwar ist es der Zusammenschluss der jeweils nördlich, westlich, südlich und östlich gelegensten Gemeinden oder Städte Deutschlands.
Ach.
Also sozusagen die 4 Zipfel Deutschlands, also der nördlichste Zipfel, der östlichste, der südlichste und der westlichste Zipfel und die Gemeinden jeweils, die in diesem Zipfel liegen oder zu dem diese Zipfel gehören, haben sich 1999 im Rahmen der zentralen Feierlichkeiten zum Tag der deutschen Einheit in Wiesbaden zusammengeschlossen und haben den namensgebenden Zipfelbund beschlossen. Und das Ganze auch noch mit dem Zipfelpakt besiegelt. Also das ist aber eine sehr zipfelige Angelegenheit. Und treten seitdem auch so aus touristischer Sicht bei Messen, Veranstaltungen etc. Gemeinschaftlich als Zipfelbund auf.
Und jetzt die spannende Frage, wer ist das?
Ja, daher Schätzelei. Das war natürlich der kleine Geography-Quiz, der jetzt noch kommt. Ich wollte dir erstmal sozusagen das politische Setting mit auf den Weg geben, damit du irgendwie weißt, okay, das ist sozusagen der Rahmen, also 1999, vor 22 Jahren entstanden, um sozusagen die 4 Himmelsrichtungen zusammenzuführen. Was sind diese 4 Gemeinden? Also du könntest ja mal damit anfangen, in welchen 4 Bundesländern die wohl liegen werden.
Das wäre jetzt vielleicht der erste Schritt, genau. Also gut, Norden ist ja leicht. Schleswig-Holstein.
Sehr richtig, sehr gut.
Süden würde ich jetzt mal spontan Bayern sagen.
Sehr gut.
Osten. Sachsen.
Sehr gut.
Und im Westen, also entweder Rheinland-Pfalz oder Saarland.
Nee, beides nicht.
Scheiß. Niedersachsen.
Nee.
Echt?
Oh. Dann bleibt jetzt nicht mehr so viel übrig.
Also bin ich im Norden schon jetzt richtig oder ist es total falsch?
Nee, es ist immer noch Nordrhein-Westfalen.
Genau, das wollte ich jetzt
Nordrhein-Westfalen
sagen.
ist deutlich westlicher als Rheinland-Pfalz und sowieso schon mal deutlich westlicher als das Saarland.
Ach krass, das hatte ich überhaupt nicht so auf dem Schirm.
Und jeweils die Orte, also im Norden in Schleswig-Holstein ist es der nördlichste Ort von Sylt. Also Sylt ist ja schon mal sehr weit im Norden und auf Sylt ist es der Ort List,
Ach ja.
der
Das
damit dann auch der nördlichste Punkt Deutschlands sozusagen ist.
nördlichste Gemeinde, aber auch natürlich nördlichster Punkt
Die
Deutschlands.
genau, also die also genau die der nördlichste Punkt beziehungsweise ja. Und da ist es ja sozusagen innerhalb dieser Gemeinde ist es ja dann die Landstelle mit dem schönen Namen Ellenbogen, also die Halbinsel Ellenbogen.
Auf
Ist
Sylt.
ja auf Sylt zugehörig zum Ort List auf Sylt. Ja. Genau. Und in Sachsen, das ist im Übrigen List hat 1500 Einwohner. Und in Sachsen, also die östlichste Gemeinde dort, ist eigentlich die einzige, die eine richtige Stadt ist, wenn man so will, ist Görlitz mit 55.000 Einwohnern. In Bayern, wahrscheinlich der bekannteste Ort in der Liste, ist Oberstdorf, also so das bekannte Ski- und Wintersportzentrum. Hat aber gerade mal 9.000 Einwohner. Und im äußersten Westen, ich glaube, das ist wahrscheinlich der unbekannteste Ort, also der westlichste Zipfel ist die Gemeinde Selfkant.
Selfkant.
Selfkant. Und Selfkant gehört zum ja leider im Rahmen von der Corona-Pandemie sehr bekannt gewordenen nordrhein-westfälischen Landkreis Heinsberg. Also
Ah
da, wo
ja.
der erste große Ausbruch da so war.
Nach der Faschingsparty, so mir ist um die Jahreszeit
Genau.
rum, ja.
Genau. Und sozusagen ist damit sozusagen der westlichste Punkt nicht nur Deutschlands, sondern auch der westlichste Punkt demnach im Landkreis Heinsberg.
Ist das dann so eine belgische Grenze oder niederländisch?
Nee, niederländisch.
Niederländisch.
Ja, das ist niederländisch.
Ja, das war ja ein
Genau.
schönes geografisches Schmankerl zum Schluss nochmal.
Ja, fand ich aber auch.
Zipfelbund.
Der Zipfelbund, ganz genau.
Stark.
Ja, diese Kategorie wieder mal was gelernt.
Ja.
Genau,
Wieder
und
mal was gelernt.
Der Zipfelbund, der hat auch eine eigene Website, die verlinken wir natürlich. Und du kannst dir beim Zipfelbund den sogenannten Zipfelpass besorgen. Und wenn du innerhalb von 4 Jahren in den 4 Zipfeln warst und den Stempel in jeweils der Gemeinde dir geholt hast, dass du in einem der Hotels mindestens eine Nacht übernachtet hast, also du siehst, es ist ein klassisches Mittel, um Tourismus zu erhöhen.
Hast du das vor?
Bitte?
Hast du das vor?
Ich habe es nicht vor, ich versuche dir nur gerade den Pass nahe zu bringen.
Ja.
Also wenn sie innerhalb von 4 Jahren alle 4 Zipfelgemeinden besucht und dort jeweils eine Nacht verbracht haben und sich jeweils ihren Zipfelpass haben abstempeln lassen, dann erhalten sie ein Geschenk mit typischen Präsenten aller 4 Zipfelorte.
Krass. Spannend. Und es wird
Ja,
auch
das ist
nicht
doch mal was.
gesagt, was da für tolle Geschenke drin sind.
Das ist richtig.
Ist geheim.
Also angeblich stellen sie eine Wurst her, die 4 Enden hat. Ohne
Okay.
Scheiß. Ja, also für Freunde der lokalen Wurstbetriebe ist das vielleicht was. Aber angeblich bekommt man ja aus allen 4 Zipfelorten typische Präsente. Von daher wäre es sehr spannend, mal rauszufinden, was das dann wäre.
Und wahrscheinlich noch eine Aufnahme in einen erotisch aufgeschlossenen Geheimbund.
Das wäre möglicherweise noch das Add-on, ja.
Das kommt dann noch dazu. Das wird natürlich nicht drüber gesprochen, sonst wäre es ja nicht geheim.
Ja, genau, das ja. So ein bisschen wie der Fight Club, der Zipfelbund.
Genau. Also
Sehr
irgendwas
gut.
muss da ja noch sein.
Genau, das war sozusagen jetzt hier so mein kleiner geografischer Nerd-Abschluss zum Thema Zipfelbund. Und ich weiß jetzt zumindest, dass du den Zipfelbund noch nicht kanntest.
Richtig. Toll, danke.
Mein Lieber, das war's dazu.
Ja.
Und wenn ich auf meinen schlauen Zettel schaue, haben wir damit auch alle unsere Vorhaben heute sogar abgehandelt.
Sehr schön.
Klasse.
Gut.
Also, ich bin zufrieden mit uns.
Ich auch. War entspannend.
Machen wir nächsten Monat vielleicht wieder in der Form. Ich fand das jetzt auch eine sehr gute Sache.
Mhm.
So in unserer neuen Organisationsform.
Ja. Gut, Chris.
Alles klar, mein Lieber. Dann Ahoi.
Ahoi und gute Nacht.
Und gute Nacht.